This is Headlock.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ich begrüße euch zu einer neuen Talkrunde, diesmal zum Thema SummerSlam. Denn heute Abend steht sie an, die größte Party, nicht nur die große Party des Sommers, sondern die allergrößte Party des Sommers, der SummerSlam mit Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler und natürlich Seth Rollins gegen Finn Balor. Wir wollen heute aber nicht unbedingt über das aktuelle Geschehen reden, sondern ein bisschen über die Vergangenheit und ein bisschen in Erinnerung an vergangene SummerSlam-Events schwelgen. Und wenn ich alleine schwelgen würde, wäre das ein bisschen öd. Deswegen habe ich mal wieder zwei gut aussehende und mehr oder minder kompetente Gäste dabei. Da wäre zum einen der Kai. Einen wunderschönen guten Abend.
Schönen guten Tag. Ich bin wieder da für die Matches nach 2005.
für die PG-Era, genau.
Genau, das ist genau mein Ding.
PG-Kai. Und auf der anderen Seite ist noch der David von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Jetzt bist du irgendwie gerade sehr leise.
Wie? Ich bin leise.
Soll ich mal rumschreien?
Vor allem, was hieß das mehr oder minder kompetent? Was soll das denn hier?
Ja, ich wollte euch eigentlich nur ein bisschen dissen, damit so ein bisschen Hass in die Sendung.
Aber du hast vorher gesagt, dass wir schön sind, von daher Dankeschön.
Ja, gib uns ein Zäpfchen.
Genau. Ja, der SummerSlam, den gibt's jetzt inzwischen seit 1988, sprich, wir sind jetzt inzwischen bei sehr vielen Ausgaben angelangt, noch nicht ganz die 30 erreicht, aber 28 haben wir jetzt dann dieses Jahr. Und ich fang einfach mal an und
wir arbeiten uns hoch, ne?
Was?
Wir arbeiten uns hoch.
Ich würde einfach mal 1990 anfangen tatsächlich, nämlich bei dem Tag Team Title Match damals mit der Hart Foundation gegen Demolition. Das war eigentlich ein fantastischer Kampf. Also vor allem war es halt deswegen lustig, weil Demolition hat das gemacht, was heute New Day auch machen. Da gab es nämlich drei Mitglieder: X, Smash und Crush. Und man wusste nie genau, wer von den dreien tritt jetzt an.
Also mit Freebird Rule oder was?
Genau, die haben quasi Freebird Rules gemacht, waren damals großes Heel-Tag-Team. Das hat super funktioniert und das war halt damals auch so, die kamen ja dann rein in ihren Sadomaso-Masken, so sahen sie ja wirklich damals aus mit ihren Leder-Outfits und die Kommentatoren haben es so ein bisschen damals so verkauft, als würde man es erst erkennen, wer es ist, wenn sie die Masken abnehmen, aber natürlich wusste man schon vorher, dass es, glaube ich, Smash und Crush waren und X halt draußen war und X hat dann am Ende eingegriffen und hat aber natürlich zu keinem Erfolg geführt, sondern am Ende hat dann die Hart Foundation gewonnen im Tour of Three Falls Match. Wunderschöner Kampf, also absolut perfekt choreografiert, dramatisch. Dieser Swerve am Ende hat dann auch nicht funktioniert, wodurch halt eben die Hart Foundation einfach nochmal stärker dargestellt worden ist, als sie ohnehin schon war. Und da, glaube ich, ihren zweiten Tag Team Title gewonnen haben, den sie dann ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ja drauf gegen die Nasty Boys verloren haben.
Es war aber auf jeden Fall ein sehr großer erster Moment für Bret Hart.
Auf jeden Fall. Also Bret Hart ja damals so ein bisschen noch, ich glaube, er hatte, glaube ich, schon mal einen Singles-Push bekommen vor einigen Jahren. Das hat aber nicht funktioniert. Deswegen hat man ihn dann wieder in die Hart Foundation gesteckt. Und das war dann wichtig auf jeden Fall im Hinblick darauf, was hier dann ja drauf folgen wird. Und ich zwinkere gerade, auch wenn es meine lieben Podcast-Kollegen nicht sehen. SummerSlam 91 war nämlich dann ein Kampf, den man sich auch angeschaut haben muss.
Zwinker, ja, warte, zwinker. Ich möchte gerade niederknien. Sag es.
Ja, Mr. Perfect gegen Bret Hart natürlich, legendärer Kampf allein, weil Bret Hart da ja seinen ersten Einzeltitel gewonnen hat, den Intercontinental Title. Ich finde, dieser Kampf hat damals all das ausgezeichnet, was Intercontinental Title eigentlich groß gemacht hat. Es war nämlich immer der Kampf des Abends, der eigentlich das große Wrestling gezeigt hat, während der WWE Title zu der damaligen Zeit ja dann eher durch die übergroßen Charaktere sich hervorgetan hat.
Ja, vor allen Dingen der Intercontinental Title, muss man halt für Leute, die das halt nur heute gucken, sagen, der hatte damals eine richtig große Bedeutung. Das war im Grunde genommen ganz knapp unter dem World Title, dass man halt sagen könnte, okay, wer den Intercontinental Title gewinnt, der wird demnächst dann halt einen WWE-Haupttitel kämpfen.
Genau, also das war halt im Prinzip, bei der WCW war das ja damals so ähnlich mit dem US-Title. Da hat der US-Title ja automatisch ein Title-Match um den großen Gürtel dann irgendwann nach sich gezogen. Bei WWE war das eher so ein bisschen versteckter, aber man wusste halt, dass wenn jemand den IC-Title bekommt, dann ist der halt eben auch kurz davor, diese nächste Stufe halt eben zu erreichen. Und für Bret Hart war dieser Titel eben ganz besonders. Also zum einen, weil halt eben, weil es der erste Titel war, nachdem er halt eben eigentlich ein reiner Tag-Team-Wrestler war. Und zum anderen ja auch, weil Mr. Perfect sich, glaube ich, Woche davor oder zwei Wochen davor ja schwer am Rücken verletzt hat. Ja, das sieht man auch im Kampf, dass Mr. Perfect alles andere als gut aussieht und sich gut bewegen kann. Und
Bret Hart hat durchgezogen.
Er hat es durchgezogen, ja, genau. Und Bret Hart hat immer wieder gesagt, wie sehr er das zu schätzen wusste. Auch was Perfect damals, oder Kurt Hennig, wie er ja mit richtigem Namen hieß, was der damals auch dann für Bumps genommen hat und für Würfe genommen hat.
War ja auch ein extrem langes Match, 18 Minuten, ne?
Ja, also das
Match war auch vor allen Dingen richtig gut. Also das waren so, das hast du halt selten bei der WWE, dass halt, du hast zwei Wrestler im Ring, wo du genau direkt merkst, die harmonieren wie sonst was. Und bei den beiden, du hättest auch eine Stunde machen können, die haben super harmoniert, die Konter haben gesessen. Für damalige Verhältnisse war das auch ein sehr schnelles Match. Muss man ja bedenken, früher waren halt die Wrestling-Matches meistens, ja, Faust, Body Slam, warten, wieder ein Hold und so weiter, aber die haben richtig einen vom Stapel gelassen. Grandioses Match, also das Five-Star-Match.
Das kann man sich heute auch noch sehr, sehr gut anschauen, einfach im Vergleich zu vielen anderen Geschichten, die aus der Zeit stammen. Also ich habe letztens noch mal gesehen, irgendwie Big Boss Man gegen den Mountie ist schon so hart an der Schmerzgrenze auf dem Event zum Beispiel. Das war, glaube ich, der dritte Match des Abends erst, also relativ weit unten. Also das war halt schon unglaublich. Und wenn man sich dann halt den Main Event anguckt von diesem Großereignis, das war ja dann die Irak-Fraktion mit Sergeant Slaughter, Colonel Mustafa und General Adnan gegen Hulk Hogan und den Ultimate Warrior. Schon schwere Kost damals.
Was war das nächste Match, weißt du?
Ja, ich war damals großer Warrior-Fan, hallo?
Also damals als Kind kann ich auch sagen, ich habe mich als Kind immer am meisten auf die Intercontinental Championship-Matches gefreut. Noch nicht mal, weil ich wusste, wrestlerisch am besten, sondern da waren auch immer die Wrestler involviert, die ich am meisten mochte irgendwie oder am liebsten sah. Auch Shawn Michaels gehörte dazu. Das war halt wirklich so die Midcard damals, die um diesen Titel gekämpft hat. Die haben alle immer geile Matches gerissen, hatten gute Storylines. Und dieses Match bei SummerSlam, das war halt Paradebeispiel dafür, wie gut eine Midcard sein kann.
Ja, das ist ja bis heute legendär. Das muss man einfach mal so sehen. Und ich finde, dieser Kampf hat halt einfach das Ansehen des Intercontinental-Titles einfach nochmal so den Stempel aufgedrückt. Also deswegen, wenn man heute noch mit so ein bisschen Nostalgie über den Intercontinental-Title spricht, dann ist dieser Kampf unter anderem, wir kommen ja gleich noch zum anderen großen Kampf, ein Grund dafür.
Ich wollte gerade sagen, kann es sein, dass beim nächsten SummerSlam, also 92, jeder so ein kleines Tröpfchen in der Hose hat.
Also. Und aber auch im Augenwinkel.
Also. Aber vorab, kurze Frage, war das eigentlich, das war doch der einzige Pay-Per-View, der jemals in Europa war, ne?
Der 92er SummerSlam?
Ja.
Ja,
gab's noch mal einen?
Ja. Nee, es gab mal einen One-Night-Only-Event damals, irgendwie 97, mit Shawn Michaels gegen den British Bulldog im Main-Event. Aber das war kein klassischer Pay-Per-View, sondern das war halt nur so ein In-Your-Face, irgendwas Besonderes. Nee, aber ansonsten, das stimmt, das war der einzige Event, der einzige Großereignis, der außerhalb der USA stattgefunden hat, damals im Londoner Wembley-Stadion. Auch ein legendärer Event, einfach unglaublich schön, riesengroße Arena mit
fast 80.000 Leute da.
Ja,
und der freier Himmel. Entrance, der auch sehr schön war, der durch das ganze Publikum ging.
Wer an dieses SummerSlam denkt, der denkt wahrscheinlich auch dann zuerst immer an die Legion of Doom, die auf ihren Motorrädern in die Halle gekommen sind oder in die Arena gekommen sind. Ne, mit den goldenen Spikes und so, das war schon, das hatte eine besondere Atmosphäre.
Und dann kam der Main Event.
Genau, ist ja auch das Lustige, dass da sogar der Intercontinental Title im Main Event war, nicht der World Heavyweight Title.
Aber das passt ja auch extrem gut, wenn du überlegst, die sind halt nicht in Amerika und dann halt der Intercontinental Title.
Wobei wir noch sagen müssen, wer gegen wen gekämpft hat, haben wir vergessen.
Ja, gut. Genau, das wollte ich jetzt gerade darauf zu sprechen kommen. Also der WWE-Title wurde ausgefochten zwischen Macho Man Randy Savage und dem Ultimate Warrior, aber der IC-Title wurde ausgefochten zwischen Bret Hart, ne? Und dem British Bulldog, genau, dem Champion und dem British Bulldog, Davey Boy Smith. Sprich, allein dadurch hat es halt eben nochmal viel mehr Gewicht gehabt. Zum einen, weil ja der British Bulldog, wie es der Name sagt, aus England kommt. Zum anderen, weil die beiden ja miteinander verwandt sind. Weil Davey Boy Smith war verheiratet mit der Schwester von Bret Hart. Diana Hart Smith.
Und die war im Publikum, ganz, ganz wichtig.
Ja, die saß mit ihrer Lederjacke im Publikum und hat diesen Kampf mit angeschaut und ist dann auch am Ende des Kampfes dann zum Ring gekommen und hat die beiden wieder miteinander versöhnt. Das war auf jeden Fall auch ein...
Was für ein Big-Time-Feeling das war. Also als der den Titel gewonnen hat, wenn du siehst, ein ganzes Stadion rastet aus, ne? Und dann am Ende gab es dann noch die Umarmung, was auch wichtig ist,
finde ich. Ja, wobei Bret Hart ja vorher aus dem Ring gehen wollte und dann hat das Publikum ja geboot und dann ist er erst wieder zurückgegangen.
Ja, aber deswegen, das war wichtig, damit er halt nicht als schlechter Verlierer oder Bösewicht dasteht. Und es hat halt auch gepasst, eben die Konstellation Schwager und die Schwester ist dabei und so. Und es war halt einfach ein Match. Ich glaube, das war das größte Match, was British Bulldog je in seinem Leben hatte.
Das stimmt, ja.
Das wird er auch nie vergessen. Hatte damals nie vergessen. Das war echt so auch ein Moment, wenn du denkst, ja, hier ist SummerSlam, welchen Moment hast du im Kopf? Das wirst du nicht vergessen. Diesen Anblick, wo der den Titel hochhält, hast du einfach im Kopf, das erlebst du selten als Wrestling-Fan.
Ja, es war halt auch ein toller Kampf, also technisch unglaublich auf hohem Niveau. Auch einen tollen Finish eigentlich, also einen ungewöhnlichen Finish. Sehr wichtig, um Bret Hart nicht zu schaden, weil in dem Moment hat man zwar gedacht, so, ah ja, Bret Hart ist jetzt seinen Titel verloren, wie geht denn jetzt mit dem weiter? Aber man wusste dann ja ein paar Wochen später ja eigentlich auch schon, okay, der ist eigentlich für Größeres bestimmt, weil er eigentlich gestärkt nochmal aus diesem Kampf hervorgegangen ist und bewiesen hat, dass er auf der ganz großen Bühne eigentlich problemlos mitspielen kann. Und Bret Hart gewann ja dann noch in dem Jahr auch den WWE-Titel von Ric Flair.
Was ich nur anmerken möchte, der SummerSlam 92 ist auch in Erinnerung bei mir, weil er war halt in einem Stadion, nicht in einer Halle. Und ich finde gerade beim SummerSlam passt das natürlich thematisch eigentlich, dass man das über offenen Himmel macht. Und das war damals halt schon ein bisschen Novum.
Das stimmt, ja. Ja, ich mag ja generell ja auch so Open-Air-Events eigentlich. Also wenn das passt, dann ist es einfach eine unheimlich tolle Atmosphäre. Und da hat das eben auch noch echt damit reingespielt einfach und es hat einfach unheimlich Spaß gemacht und hatte einfach, dieser Event war auch irgendwie 4 Stunden lang. Es war halt wie bei WrestleMania im letzten Jahr, wo das halt eben hellen hat es angefangen und dann irgendwie gegen Main Event Time war es dann eben dunkel. Das hat schon was einfach. Also mir gefällt sowas immer sehr gut.
Wobei ich gerne mal wieder einen SummerSlam vielleicht mal in Europa sehen würde.
Ja.
Warum? Oder da würde ich hinfahren, ganz ehrlich.
Also ja, ey, vor allen Dingen von der Crowd her, du merkst ja auch, Europäer sind anders als Amerikaner. Das war selbst damals schon der Fall.
Ja.
Man kann sich das nur mal hoffen. Weil SummerSlam 92 ist echt einer der besten gewesen.
Auf jeden Fall. Wenn man auch so ein bisschen Gimmick-Trash steht, dann kann man sich in der Undercard auch noch Tito Santana gegen Papa Shango anschauen oder die Bushwhackers und Hacksaw Jim Duggan und die Nasty Boys. Also ganz, ganz viel Kram. Und der besagte Crush von Demolition ist da als, naja, wie sagt man so schön, repackageder Crush wieder aufgetaucht.
Als Hawaiianer.
Als Hawaiianer, genau, der den Cranium Crush beim Repo Man angesetzt hat, wer sich noch daran erinnern kann. Also,
aber bei den SummerSlam 92 gab es halt noch ein zweites sehr, sehr gutes Match. Das war halt Randy Savage gegen Ultimate Warrior. Zumindest ich empfinde es als sehr gutes Match, weil Warrior hat nicht so viel Gute abgeliefert, aber das war sehr stark, vor allen Dingen von Randy Savage.
Wobei man sagen muss, dass die beiden bei WrestleMania 7 ein deutlich besseres Match hatten.
Das ja, aber es war halt schon von SummerSlam Matches eines, was ich halt auch in Erinnerung behalte. Also, vielleicht wegen dem Event, aber das Match fand ich schon gut.
Ich fand's auch cool wegen dem Storytelling, was sie damals gehabt haben. Es ging ja dann darum, auf welcher Seite Mr. Perfect stehen würde. Das wurde ja im Vorfeld irgendwie von Ric Flair gestreut, dass Mr. Perfect sich einen der beiden aussuchen würde und den dann vertreten würde. Ja, und am Ende kam dann eben Mr. Perfect zusammen mit Ric Flair zum Ring. Zuerst stellten sie sich halt nur an die Längsseite des Rings und in keine Ecke. Und zum Ende hin haben sie dann doch eingegriffen und Randy Savage mit, wie heißt es hier, Double Axe Handle Blow nach draußen dann auf Mr. Perfect. Und der hat ihn dann aber mit einem Stuhl abgewehrt oder sowas war das. Ganz dubios, aber am Ende haben dann eben die Guten gefeiert und waren dann wieder Freunde. Und dann war es das zweite Mal, dass der Warrior dann bei der Survivor Series abgehauen ist. Er sollte ja eigentlich dann bei der Survivor Series 92 gegen Flair und Razor Ramon antreten und es hat ja dann auch nicht funktioniert. Und da musste der Mr. Perfect ran.
Wir haben noch ein älteres Match vergessen, fällt mir gerade ein.
Um was denn?
Ultimate Warrior gegen Rick Root.
Im Käfig.
Nee, das war nicht im Käfig, meine ich.
Beim SummerSlam 90?
89. Stimmt. 89 ging es um den Intercontinental Championship.
Dann hast du
und
recht.
Das ist so, glaube ich, wenn du mal ein Match sehen möchtest, wo du siehst, dass ein Wrestler den anderen durch ein ganzes Match ziehst, dann nimmst du das. Weil er hat, also Ultimate Warrior war halt sehr, sehr limitiert, aber Rick Root war halt immer ein sehr unterschätzter Wrestler, aber der hat ein Match mit ihm rausgehauen, was da halt wirklich stark war.
Ja, das stimmt.
Rick Root war auch so der Traum aller Mütter, ne? Kann das sein?
total so ein Wrestler, wo du einfach denkst, schade, dass aus dem nie was wurde, weil der hatte, also den Look hatte er ja.
Ja.
Ich glaube, zu der Zeit gab es keinen Sixpack, der krasser war. Und im Ring war der halt auch noch sehr stark und sehr agil. Und das Match hat es halt eigentlich gezeigt, dass das Match zeigt so, was eigentlich in ihm steckte und was er eigentlich drauf hatte.
Ja.
Schade, schade. Aber Typ.
Ja, glaub, jetzt kommt aber eine Lücke, ne?
Ja, also langsam, also die Jahre drauf war es dann ein bisschen schwierig, 93.
Die Sache ist, 93, Fun Fact, muss auch mal was beitragen hier.
Wurde sie geboren?
Nein. Erst 2 Jahre später.
Hatten seine Eltern Spaß?
Nee, das war 1 Jahr später. Nee, beim SummerSlam 93 wurde zum allerersten Mal der IC-Title erfolgreich verteidigt. Vorher nicht. Also die vorherigen 5 Jahre immer gewechselt.
Ja, SummerSlam 93 war Shawn Michaels gegen Mr. Perfect, ne?
Genau.
Das war ein furchtbarer Kampf, auf den ich mich sehr gefreut habe und der war total kacke.
Ja, aber trotzdem allgemein diese Riege der Intercontinental Championship-Leute, das war einfach damals schon irgendwo cool. Das war so quasi eine kleine Liga in sich. Nochmal.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber das war halt wirklich so ein Kampf, da habe ich mir extrem viel von versprochen und dann war der Kampf halt einfach Grütze. Also man weiß nicht so genau, wo dann es lag. Und apropos Grütze, im Main Event gab es Yokozuna gegen Lex Luger.
Aber Lex Luger ist auch ein ganz schwieriger Mensch, ne?
Lex Luger ist zumindest ein Wrestler, den man sich sehr schlecht anschauen konnte im Ring.
Ich fand, das war der einzige oder einer der wenigen WWE-Kämpfe von Lex Luger, die okay waren.
Ja, okay. Weil,
ja, okay. Nicht mehr und nicht weniger, okay. Es war halt auch ein schöner Build-up mit dem der Body Slam Challenge damals auf der USS Intrepid, wo, also es ist ein Schlachtschiff der Armee gewesen, wo es Sportler sich anmelden konnten, um Yokozuna zu slammen. Und dann am Ende kam Lex Luger als American Hero, er war vorher der Narcissist, wurde mit einem Helikopter eingeflogen und durfte dann Yokozuna Bodyslam.
Da hätte auch eigentlich nur noch dieses America, fuck yeah, come on again to save the motherfucking day. Das ist so Unspaß.
Das ist, ja, vor allen Dingen hat er den Push seines Lebens bekommen, den er dann im Übrigen kurz darauf versaut hat.
Genau, bei WrestleMania 10. 8, 10.
Warum hat denn der gemacht?
Er hatte, eigentlich sollte er Champion werden bei WrestleMania 10, hat's aber in einer Bar am Tag zuvor verraten. Oh. Das kam nicht so gut an. Und dann wurde Bret Hart Champion. Eben diese Yokozuna-Challenge, ich glaube, es gab noch nie einen Wrestler, der dermaßen, heute wäre es zum Beispiel Roman Reigns als Partner, gepusht wurde ohne Ende, obwohl er halt nicht das Charisma hatte. Er ist mit seinem USA-Flaggenbus durch Amerika gefahren und so weiter. Und der ist richtig getourt und man wollte ihn zu einem ganz großen Star aufheben. Und dann hat er sich selber versaut.
Ja.
Traurig.
Ja, mein Lex Luger. Man, der hat ja auch seine großen Erfolge gefeiert. Also gerade bei WCW war er ja sehr, sehr erfolgreich. Aber bei WWE hat er halt nie so den Punkt gekriegt, wo er, oder den Charakter vielleicht auch gefunden, wo er halt eben gut ankam. Und entsprechend dieses Mr. USA-Gimmick hat halt nicht funktioniert. Ich meine, da muss man nur ein Jahr weiterspringen. Da durfte er gegen Tatanka irgendwo in der Midcard antreten und keinen das interessiert.
Aber jetzt, wenn wir ein Jahr weiter sind, sind wir bei 1994, ne?
Ja.
Da gab es aber ein sehr, sehr gutes Match.
Du meinst Jeff Jarrett gegen Mabel?
Verdammt, er wusste es schon. ich meine natürlich Bret Hart gegen Owen Hart und zwar im Steel Cage Match.
Das Boah. Stimmt.
Das ist ein 5-Sterne-Match, ne?
Ja, das ist ein 5-Sterne-Match, aber ganz dicke mit Plus.
32 Minuten.
Boah. Ja. Legendärer Kampf, auch damals noch mit Begleitung von Jim Neidhart und besser David Boy Smith, ja auch noch draußen am Ring.
Und das gute Storyline. Richtig gutes Storytelling.
Ja. Sehr lange aufgebaut. Ich meine, das ist ja, geht ja auch wiederum zu WrestleMania 10 zurück, wo ja Owen Hart, Bret Hart ja quasi pinnen durfte, aber noch bevor Bret Hart den Champion-Title gewonnen hat. Und dann hatte Owen Hart quasi, durfte er immer sagen, hier, ne, ich bin eigentlich der bessere Hart und überhaupt, ich habe ihn ja geschlagen und so weiter und so fort. Und
wobei er in dem Match vor allen Dingen mal zeigen konnte, was er drauf hat. Bei Owen Hart war er immer so, er war so wirklich der kleine Bruder, deswegen war die Storyline ja auch so gut, weil das ja eigentlich stimmte. Und er hatte auch nie einen großen Push und dann gab es diese Fehde und was die da beiden abgerissen haben. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Das war das beste WrestleMania, beste SummerSlam-Match aller Zeiten. Ganz ehrlich.
Da bin ich, glaube ich, beim 92er SummerSlam bei Bret Hart und David Boy Smith.
Das emotional vielleicht, aber vom Match selber würde ich das hier sagen.
Okay.
Ja, Kai weiß wieder von nichts, er war da noch gar nicht da. Doch, nee, warst du nicht da, ne?
Ein Jahr später.
Siehst du, wahrscheinlich hat es deinen Eltern so gut gefallen, dass sie gesagt haben, ey, wow, SummerSlam, was für ein Match, 5 Stars. Ja.
Die so, komm, gib ihm.
Genau. Ja, Main Event war übrigens da, der Undertaker gegen den Undertaker. Das war super, das war furchtbar.
Ja. Das Match war scheiße, aber die Idee dahinter war schon irgendwie cool, vor allen Dingen, weil beide fast gleich groß waren.
Ja, es war dann, der Undertaker wurde ja gespielt von Chains, der dann später auch bei WWE in der Attitude Era aufgeschlagen ist. Bei den Disciples of Apocalypse dann. Ja, aber auch nicht so richtig gut. Ja, es geht. Also ich fand ja 95 hatten wir immerhin Shawn Michaels gegen Razor Ramon. Nochmal Rematch vom Ladder-Match von WrestleMania 10. Auch klasse Kampf.
Ja, aber wenn du jetzt mal zurückdenkst, wenn jetzt einer von dir sagt, sag mal, die besten SummerSlam-Matches, du denkst halt nicht daran.
Nee, das stimmt schon.
Bei den beiden denkst du halt an WrestleMania, an das WrestleMania-Match. Es war ein sehr gutes Match, aber das Original, im Anführungszeichen, war halt bei WrestleMania.
Das ist aber auch laut Dave Meltzer fast ein 5-Sterne-Match. 4-3-Viertel.
Beide waren generell, die hatten wieder so eine Harmonie, die du halt selten hast. Das war schon sehr stark, jedes Match von denen.
Ja, aber du hast halt damals schon gemerkt, dass so ein Generationswechsel bei WWE stattfindet. Und das hat sich auch irgendwie in der Qualität der Events und gerade in der, wie nennt man so, die Rundheit der Events hat irgendwie dann so ein bisschen gefehlt. Das war halt ganz merkwürdig. Ich meine, wir hatten noch 94 noch diesen Comic-Charakter irgendwie und dann 95 hat sich dann schon so ein bisschen gewandelt und 96.
Stimmt, 95 war ja nicht Ken als Zahnarzt dabei.
Ja, das ist umso schlimmer. Also.
Aber 96 habe ich auch ein Match, Shawn Michaels gegen Vader.
Ja.
Was wirklich sehr gut war, was vor allen Dingen zeigt, wie gut ein Match sein kann zwischen einem Big Man und einem technischen Wrestler, wenn der Big Man halt was drauf hat.
Ja, Vader ist fantastischer Wrestler eigentlich. Also, wenn man seine Kämpfe bei der WCW gegen Sting gesehen hat, zum Beispiel auch gegen Ron Simmons, der jetzt nicht unbedingt ein Small Guy ist, aber nichtsdestotrotz, Vader gehört einfach da zu den besten und beweglichsten großen Männern im Wrestling-Geschäft ever.
Der einen Moonsault schafft mit seinem Gewicht.
Ja, der hat ja auch ganz andere Sachen noch geschafft. Also Moonsault ja,
so
gehört halt mit dazu.
So. Die so Vader-Bomb.
Das Auge reindrücken, so böse.
Also Vader halte ich für einen der talentiertesten, was das überhaupt angeht.
Wenn ich jetzt mal bei 96 gucke, Mankind gegen Undertaker, Boiler Room Brawl Match. Ja, was bitte? Das? Also, ja gut, also klar, ich weiß, was das heißt, aber was
ich, wer ging darf das ab? Erklären, du oder ich?
Mach du ruhig, sonst rede ich so viel.
Also die Story war damals, dass Mankind ja offiziell immer, er hat ja auch seine Promos immer in quasi den Hinterzimmern der Hallen gehalten, in diesen Heizräumen und Co. Und dann gab es halt das Match dort, anstatt im Ring, was halt schon das Problem war, es ist halt nicht in der Halle bei der Crowd, sondern die haben das halt nur durch den Bildschirm gesehen, wie halt der Undertaker in diesen Heizungskeller gegangen ist und da hat halt Mankind auf ihn gewartet. Es war im Grunde genommen ein No-DQ-Match, weil es wurden halt auch Waffen eingesetzt, beziehungsweise halt die Umgebung und wenn da mal Bretter lagen und so weiter. Das Problem war, die Idee ist wahrscheinlich, das ist so ein Beispiel für ein Match, das klingt auf dem Papier super, war aber in der Ausführung kacke.
Ich also, fand's gar nicht so schlecht.
Ja, aber das kannst du dir, ja, aber im Publikum erstmal, du hast ja keine Crowd gehört, plötzlich
stimmt,
fehlt dir irgendwas, weil das war halt wie ein Fremdkörper in diesem Event.
Das fand ich auch so geil, wenn du es dann gesehen hast, da standen dann so Fernseher, also diese großen, alten, tiefen Fernseher standen dann wirklich irgendwie in den ersten Reihen, damit sich die Leute, die halt irgendwie in den ersten 10 Reihen Tickets gekauft haben, dann den Kampf da anschauen konnten.
Wow.
Genau, und das war halt das Problem, damals hattest du halt nicht so eine Riesenanzeige wie heute in den Hallen. Und das hat halt gefehlt, die beiden waren sehr bemüht, die haben vor allen Dingen die Umgebung sehr gut genutzt.
Es ist auch ein
Moment, woran du gut denken kannst, aber ich fand es halt wrestlerisch, beziehungsweise du konntest es dir nicht richtig gut angucken. Und zumindest ich persönlich fand es halt zu langatmig. Es war zu lang gezogen, sehr langsam natürlich immer. Es passte für mich auch nicht richtig rein. Von der Story her ja, aber nicht in den Event.
Ja, Story war ja dann, dass der Sieger sich in den Ring vorarbeiten musste und dann von Paul Bearer die Urne überreicht bekommen sollte. Ja, Problem war, dass dann Paul Bearer gegen Undertaker geturnt ist. Das heißt, der Undertaker ist eigentlich als erster in den Ring gekommen. Ich glaube, nachdem Mick Foley mal wieder einen total sicken Bump auf den Asphalt genommen hat oder auf den Beton nach draußen. Dann kam der Undertaker halt in den Ring und dann hat eben Paul Bearer sich verweigert, ihm die Urne zu geben und hat dann im Endeffekt auch auf ihn eingeschlagen. Und dann war das die große Sensation, dass auf einmal Paul Bearer sich gegen den Undertaker wendet und Mankind zuwendet. Das war dann die Geschichte dieses Kampfes.
Mal unter uns, das ist ja kein Mensch, wo man sagt, muss man gesehen haben, aber kann man gesehen haben, oder?
Das ist eigentlich eins von diesen absurden Kämpfen. Den kann man sich echt gut anschauen, wenn man die richtige Laune dafür hat, sagen wir es mal so.
Also du hast nichts verpasst, Kai.
Ah, ja gut.
Schau es trotzdem mal an. Ich fand das damals, als ich das gesehen habe, weil es halt eben so anders war, fand ich den eigentlich ziemlich gut, den Kampf.
Ich brauche beim Wrestling einfach auch eine Crowd. Und wenn ich die Crowd nicht habe, dann kommt es mir halt nicht vor wie Wrestling, weil das ist halt für mich ein Bestandteil dabei.
Das fand ich halt eben so interessant. Also ich fand, es war halt einfach anders irgendwie und fremdartig in dem Moment. Auch weil gerade Mick Foley ja auch da teilweise echt merkwürdige Sachen genommen hat. Also ich erinnere mich da an so einen Spot, wo er auf eine Leiter geklettert ist und der Undertaker kippt dann die Leiter um und Mick Foley fällt halt irgendwie metertief irgendwelche Paletten oder sowas. Also das hatte schon was. Jetzt aus heutiger Zeit ist natürlich total Billo-Kram und so, aber damals war das schon was mich zumindest als kleinen Olaf beeindruckt hat.
Apropos was anderes, da können wir auch vielleicht zu 98 springen, weil da war auch was ganz anderes mal. Und zwar war das Owen Hart gegen Ken Shamrock, aber es war kein Wrestling-Match, sondern ein Käfigkampf, also Ultimate Fighting quasi. Als Hintergrundinfo, Ken Shamrock war halt damals jemand, der von der UFC kam, dort Mega-Champion war und dann haben sie halt sich gedacht, ja okay, machen wir doch mal dann quasi einen UFC-Kampf in Anführungszeichen beim SummerSlam. War schrecklich.
Ja, im Lions Den, das war ganz merkwürdig. Also,
ich wollte sagen, das klang auch nicht nach einer guten Idee.
Ja, das Problem ist einfach, bei Ultimate Fighting ist es ja nicht abgesprochen. Bei Wrestling ist es abgesprochen, das merkst du halt bei diesem Kampf die ganze Zeit. Vor allen Dingen, wenn dann ein Aufgabegriff kommt, wo du weißt, bei Ultimate Fighting, der tappt nach 2 Sekunden, weil die Schmerzen so stark sind. Und hier so, ja, 1 Minute, ja, passt schon. Das war wirklich auch so ein Beispiel für einen Mensch. Auf dem Zettel klingt das so cool, geil, Ultimate Fighting, die hatten das ja sogar in eine zweite Halle gemietet, meine ich, ne?
Ja, 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 es war außerhalb der eigentlichen Halle, ja, ja.
Genau, war in einer zweiten Halle und dachte schon, ah, cool, was anderes. Und das konntest du dir echt nicht wirklich gut angucken.
Ja, ganz im Gegensatz zum Leitermatch, was es ja dann auch am Abend gab, um die Intercontinental Championship zwischen Triple H und The Rock. Ne?
Genau, ja,
mit Mark Henry.
Mark Henry,
nee.
Mark Henry war dabei.
Ja, ja, der war damals noch ganz, ganz jung und so. Das war damals auch ein cooler Kampf, aber da hat sich doch, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, doch Triple H komplett sein Knie zerschrotet während des Kampfes und hat dann zwar sich irgendwie noch da durch den Kampf geschleppt, aber hat den Titel dann nicht wirklich genießen können. Aber es war halt eben echt eine Schlacht, die sich die beiden da geliefert haben und gilt bis heute auch als eines der besseren Leiter-Matches, ohne dass es halt gleich in ein komplettes Spotfest ausartet, wie bei den Hardys und Edge und Christian.
Wie ist denn das hier? WWF World Tag Team Title, New Age Outlaws gegen Mankind?
Ja, Mankind hätte damals eigentlich mit Kane zusammen antreten sollen, aber die beiden mochten sich nicht. Der Kampf endete dann auch damit, dass die New Age Outlaws Mankind in den Dumpster verfrachtet haben irgendwie. Und da ist dann Kane auf einmal daraus erwacht mit einem, wie sagt man, Vorschlaghammer in der Hand und hat dann Mankind, du hast es nicht gesehen, also Mankind lag quasi oben unten in diesem Dumpster drin und Kane hat dann von oben mit dem Hammer auf ihn eingeschlagen.
Ah, okay.
Ich sehe gerade, wir haben noch ein Match vergessen.
Was haben wir denn noch vergessen?
Bei 97 gab es eigentlich kein schönes Match, aber ein Match, was halt wichtig für die Zukunft war. Das war Undertaker gegen Bret Hart.
Wir haben auch Steve Austin gegen Owen Hart vergessen, oder?
Na, nochmal zurück, 97. Also es gab erstmal Undertaker gegen Bret Hart im Main Event, wo Shawn Michaels der Ringrichter war. Und da fing quasi dann die Storyline an, die zum Montreal Screwjob ging. Im Finish wurde halt, was war das? Ich glaube, Shawn Michaels hat Bret Hart geoffert oder umgekehrt, ne?
Shawn Michaels hatte einen Stuhl in der Hand und spuckte, meine ich, Bret Hart spuckte Shawn Michaels an und Shawn Michaels schlug mit dem Stuhl zu. Bret Hart tauchte weg und Shawn Michaels traf den Undertaker. Damit war Bret Hart neuer Champion und das war dann der Weg hin zur Survivor Series, wo dann ja der Screwjob stattfand.
Genau, und da fing quasi auch ein bisschen der Heel-Turn an von Bret Hart, weil Shawn
Michaels nur ein bisschen.
Nicht nur ein bisschen, aber auf jeden Fall Shawn Michaels war halt der Beliebte und da fing halt diese geschichtsträchtige Fehde im Grunde genommen an. Deswegen, also es war kein schönes Match vom Undertaker gegen Bret Hart, aber das Finish war halt wichtig.
Genau.
Und dann halt, ja, auch nicht schön, aber wichtig, Owen Hart gegen Stone Cold, ne?
Genau, da gab's dann den verkehrten Piledriver von Owen Hart, wo man ja heute weiß, dass...
Das Schlimme ist, egal wie oft du dir das anguckst, du siehst ja jedes Mal schon am Griff, Gott, er ist so tief, ne? Und dann, boah.
Ja, das war eine üble Aktion. Also muss dazu sagen, das war quasi so eine Art Tombstone-Piledriver, aber statt dass Owen Hart auf die Knie gegangen ist, ist er halt eben auf die ausgestreckten Beine gelandet und dadurch, dass Steve Austins Kopf einfach ein bisschen zu weit unten rausgeguckt hat, gab es eine schwere Nackenverletzung für Steve Austin, der dann auch wirklich gelähmt war. Also das kann man auch im Kampf sehr gut sehen, dass er halt eigentlich...
Vor allem das Finish siehst du ja. Owen Hart sich dann abgewendet, weil er gemerkt hat, okay, der ist verletzt. Hat dann mit dem Publikum irgendwie versucht zu interagieren, es abzulenken. Stand dann total bescheuert irgendwann mal an einem Seil, als Steve Austin sich wieder ganz langsam bewegt hat. Wobei das ja schon wunderbar war, weil er war ja kurz gelähmt. Dann gab es, glaube ich, den schlechtesten Roll-Up der Geschichte.
Das sagt er ja heute noch von sich selber, dass das der hässlichste Roll-Up der Geschichte war.
Aber diese Landung, das sah so böse aus.
Ja, also, es war auch böse.
Das kannst du dir nicht angucken.
Ja, es war ganz übel. Aber es war ja trotzdem, es war ja kein Fehler. Also Austin hat ja wohl auch in dem Moment auch sein Okay für die Aktion gegeben.
Ja, er ist, glaube ich, er war einfach zu tief. Austin hatte sich ja auch zu tief festgehalten.
Ja, aber er hat halt, was ich meine halt, er hat halt nicht gesagt so, nee, mach die Aktion nicht, sondern er hat ja gesagt so, nee, ist okay, das machen wir jetzt so.
Wobei es nachvollgegangen ja bekannt wurde, dass der Owen Hart, was der Brett auch bestätigt hat, sich nicht entschuldigt hatte, ne?
Okay.
Dass der Owen halt wirklich so gekränkt irgendwie war, dass es, also er hatte es leid und so weiter, aber er hatte es nicht übers Herz gebracht, sich zu Stone Cold zu bewegen und zu sagen, sorry. Okay. Er hatte einfach in dem Moment nicht die Eier quasi.
Ich glaube, das ist auch in dem Moment ist es, glaube ich, auch extrem schwer, so da noch Weiß nicht. Ich glaube, das ist eine Situation, da möchte, glaube ich, keiner gerne sein.
Nee, ich glaube nicht.
Ja. Ich glaube, jetzt den nächsten SummerSlam, den kann man getrost überspringen, den 99er. Da war nicht viel, außer Test gegen Shane McMahon in einem Streetfight, der noch leidlich unterhaltsam war.
Ja, generell ist ja interessant, in dem Moment, wenn die Attitude-Zeit beginnt, dass dann diese SummerSlams kamen, wo man eigentlich sich nicht wirklich viel dran erinnert, weil es halt einfach so ein Umbruch war. Ich glaube, die wussten selber noch nicht richtig, wohin es gehen sollte.
Wie wir schon beim Attitude-Era versus PG-Era-Podcast ein bisschen erzählt haben, du hattest halt eben die großen Charaktere nach wie vor, also mit Mankind, Stone Cold Steve Austin, Triple H, Undertaker, The Rock, aber man hat es halt dann irgendwie dann auch nicht geschafft, die dann immer in vernünftige Fäden zu packen. Also wenn ich hier sehe, The Rock gegen Billy Gunn in einem Kiss My Ass Match damals, ich kann mich auch noch sehr gut dran erinnern, wie dieser Ass aussah. Das war nämlich eine ziemlich beleibte Dame, die dann ja den Hintern geküsst bekommen hat von Billy Gunn.
Ist das schon wieder ein Live Dan Match mit Ken Shamrock?
Ja, manchmal wird man aus Fehlern nicht klug, weißt du?
Ja. Ich glaube aber auch, der SummerSlam hatte halt damals das Problem, wo die Attitude-Zeit halt anfing, waren die halt in diesem Megakampf und die haben alles bei WrestleMania rausgehauen, was nur irgendwie ging. Mhm. Und das hast du einfach in dem Moment gemerkt, weil dann danach kam halt SummerSlam, ja, quasi. Und da war die Luft raus. Die hatten in dem Moment halt alles verbraten, alles an Böllern quasi weggeknallt und hatten halt keine neue mehr. Und deswegen waren die SummerSlams halt 99 vor allen Dingen nicht so stark.
Ja, 2000. Es wurde wieder besser zum Glück. 2000 wurde wieder stärker. Da hatten wir dann unter anderem ja auch wieder stärkeren Einfluss durch die ganzen Leute, die aus der WCW rübergekommen sind. Mit Chris Benoit, Eddie Guerrero, Dean Malenko und Co.
Und was anderes, ganz Wichtiges, ne?
Ja, das kommt ja gleich. Also wir hatten zum einen mal der Midcard Chris Jericho gegen Chris Benoit, was natürlich im Two Out of Three Falls Match auch noch, was natürlich immer ein fantastischer Kampf ist. Das kann man einfach nicht anders sagen, egal was man über Chris Benoit nach dessen Vergangenheit irgendwie denkt, aber als Wrestler war er halt nach wie vor fantastisch und der Kampf war auch sehr gut. Und 2000 ist das erste TLC-Match zwischen Edge und Christian, den Hardys und den Dudleys. Und
das wer das kennt nicht sogar gesehen Kai. Hat.
Was?
Das kennt sogar Kai.
Das kennt sogar Kai. TLC-Matches, dieser sechs Leute darf man nie verpassen, da war jedes großartig.
Ja.
Und das war das Erste, man muss sich wirklich vor Augen halten, das war was ganz Neues, keiner hat sowas je gesehen als WWE-Fan. Und dann haben die da was abgerissen, meine Fresse.
Ja, es war halt unfassbar. Also was sie da an innovativen Spots gebracht haben, durch die Tische, durch die Leitern und so. Das ist, also diese Kämpfe zwischen diesen drei Tag-Teams sind bis heute einfach wegweisend und die werden auch nie erreicht werden, weil es einfach keine sechs Leute gibt, die einfach so bekloppt sind, um sich sowas anzutun.
Aber die waren auch wirklich schmerzfrei. Also was die für Bumps genommen haben, auch gerade, mein Jeff Hardy war ja auch immer schon, dass er mal einen Bump versaut hat oder sonst was. Aber was der für Risiken eingegangen ist, meine Fresse.
Ja, das hat ja auch perfekt gepasst, weißt du? Christian und Edge immer schön mit dem Concerto bringen die Stühle mit. Die Dudleys mit den Tables bringen die Tische mit. Und die Hardys mit den Leitern. Und dann machen wir einfach alles zusammen. Es hat einfach perfekt gepasst. Ja. Das ist nicht dieses, wir schmeißen einfach alle Waffen zusammen, sondern das hat ja auch eine Story. Die einen hatten ihre Waffe, die anderen hatten ihre Waffe und die anderen hatten ihre Trademark-Waffe. Und es hat einfach, bam, das war perfekt.
Ja, es hat absolut geklickt damals. Also
das Match kann man sich auch heute noch richtig gut angucken.
Total. Also das ist wiederum auch, also man merkt ja auch so ein bisschen die Veränderung im Wrestling dann. Also wenn jetzt mal so, wir sind jetzt schon gut 10 Jahre bei den SummerSlams dabei irgendwie oder 12 vielmehr, da merkt man dann auch schon eine Veränderung. Also ich finde, die 2000er-Events kann man sich dann auch schon wieder besser angucken, auch in der Gänze der Events, als das zum Beispiel noch die frühen 90er waren, sage ich mal. Also, hier möchte ich übrigens beim SummerSlam 2000 möchte ich nochmal auf den Main Event hinweisen, das Triple Threat Match zwischen The Rock, Kurt Angle und Triple H, wo Kurt Angle am Anfang ausgenockt worden ist. Da war es doch so, dass Triple H einen Pedigree zeigen wollte und irgendwie ist der Tisch, also ein Pedigree durch den Tisch zeigen wollte und irgendwie ist der Tisch halt blöd zusammengekracht, sodass dann Kurt Angle doof gelandet ist und er sah sehr durch den Wind aus, sagen wir es mal so.
Daran kann ich mich gar nicht erinnern, muss ich mir nochmal angucken.
Ja, solltest du. Und dann 2001 haben wir dann ja den Invasion Angle. Da möchte ich zumindest auf einen Kampf hinweisen, Main Event, oder auf zwei eigentlich. Einmal Rob Van Dam gegen Jeff Hardy. Cooles Leitermatch zwischen den beiden.
Ja.
Sollte man sich auch das kann man sich heute noch gut angucken.
Kenne ich sogar auch.
Jeff Hardy war damals noch im Vollbesitz aller geistigen und körperlichen Fähigkeiten, was ja heute nicht mal ganz so der Fall ist.
Und man hat da Nero gedacht, Galatia. Das war so der Moment, wo ich finde, das war so eines der Matches, wo du echt dachtest, okay, Jeff Hardy hat echt das Zeug nach ganz, ganz oben und dann hat er sich ja nach und nach versaut, aber das war so schon, er hat immer mehr delivered jedes Jahr und Das Match zwischen den beiden war richtig stark.
Ja, und vor allem, das war halt auch ein Dream-Match, muss man halt damals sagen. Also, ja, wenn du dir, also ich habe damals diesen Wrestling-Manager, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Extreme irgendwas Manager, wenn du damals dir Matches und Cards zusammengebaut hast, war Rob Van Dam gegen Edge einfach so ein Kampf, den hast du dir als Wrestling-Mark irgendwie in deinen feuchten Träumen ausgemalt. Weil die halt einfach so einen kranken Scheiß gemacht haben die ganze Zeit. Und das wolltest du halt sehen. Und das hast du halt dann da eben auch bekommen. Und das war generell, weil dieser SummerSlam halt geprägt dadurch, dass eben die ganzen WCW-Talents rübergekommen sind. Und du einfach so eine, du hast Möglichkeiten gehabt auf einmal. Auch selbst dieser blöde Main Event, auch wenn er furchtbar war mit The Rock gegen Booker T, war halt trotzdem was, wo du gesagt hast, ja, das wollte ich mal sehen halt irgendwie.
Es war, dafür war der Co-Main Event sehr, sehr stark. Den habe ich auch als meinen Top-Match eingelistet.
Genau, ja, Kurt Angle gegen Stone Cold Steve Austin auf jeden Fall auch sehr, sehr schöner Kampf. Also Kurt Angle war damals ja auf der Fährte hin zum großen Gold und hat dann da noch durch die Q verloren und hat dann, glaube ich, den Event drauf den Titel dann endgültig geholt. Da ist ja dann, dadurch, dass wir plötzlich zwei große Gürtel gehabt haben, war dann ja ein bisschen hohe Fluktuation, was Titelwechsel angeht bei WWE, aber nichtsdestotrotz waren das auf jeden Fall zwei Kämpfe, die man sich sehr, sehr gut anschauen konnte.
Wo man sich übrigens noch die Promo zumindest anschauen kann, ist Chris Jericho gegen Rhino. Also vorher der Zusammenschnitt der Promos, weil die Promos waren sehr gut, das Match war kacke, aber die Promos, das war schon sehr unterhaltsam.
Ja. Ist das nicht das, wo er so über Stephanie die ganze Zeit herzieht?
Ja, wo Stephanie sich hat die Brüste machen lassen und das ging eigentlich nur noch in diese Richtung. Das war einfach, es war wirklich sehr unterhaltsam.
Das ist Let the boobies hit the floor, sage ich dann nur.
Genau, wo sie dann, wo jeder nachfragen kann, wie sie dann im Bett ist, auch der Popcorn-Verkäufer und so weiter und so fort. Das war lustig.
Das waren gute Zeiten. Apropos gute Zeiten, SummerSlam 2002, für mich der beste SummerSlam aller Zeiten.
Alles klar. Jeder hat ja ein Recht auf seine Meinung.
Nee, in seiner Gänze war das schon ziemlich cool. Also allein vom Opener mit Kurt Angle gegen Rey Mysterio, über Edge gegen Eddie Guerrero, bis hin zum absolut fantastischen Comeback von Shawn Michaels gegen Triple H im Street Fight. Unglaublich gut.
Da war doch auch Blut ohne Ende, oder?
Ja, absolut.
Das war ja, aber das passte auch, weil das war eine Schlacht. Die haben sich in die Fresse gehauen, das gibt's gar nicht.
Und überall fast eine halbe Stunde lang. Und noch dazu war da eben das Spannende daran, dass das war halt der Shawn Michaels Comeback-Kampf nach mehreren Jahren der Auszeit wegen der Rückenverletzung. Und man wusste halt damals noch nicht, also zumindest ich wusste halt nicht genau, wie 100% fit ist denn Shawn Michaels zu dem Zeitpunkt. Und das hat dann diesem Kampf halt nochmal mehr Würze gegeben. Also Triple H hat dann eben auch immer wieder den Rücken bearbeitet mit Backbreakern und mit Schlägen. Und mit
das war schönes Storytelling dann immer im Match, das mag ich.
Es war fantastisch. Also das war halt damals, ich kann mich schon dran erinnern, das war halt einer von den Kämpfen, die habe ich damals mit einem Kumpel von mir zusammengeschaut und da konntest du halt nicht wegschauen. Das war so gut und 27 Minuten, also nenn mir mal ein halbstündiges Match, wo du einfach so schnippst und dann ist der Kampf vorbei. Also ganz
ja, großartig. Undertaker gegen Shawn Michaels.
Ja.
Ja, aber es ist sehr selten, aber trotzdem der beste SummerSlam aller Zeiten. Ich weiß nicht, wenn ich dann einfach hier sehe, Spike Dudley gegen Steven Richards.
Das war ein Dark Match.
Ric Flair gegen Chris Jericho ging gar nicht.
Das fand ich nicht so schlimm.
Doch, und Undertaker gegen Test wurde ja gepusht wie sonst was. Das war auch schon.
Aber noch Brock Lesnar gegen The Rock.
Das war wiederum sehr gut. Da war Brock Lesnar auch erst frisch dabei, ne?
Genau, das war sein Titelgewinn. Im Prinzip nach 3 Monaten, glaube ich, nachdem er angekommen war oder so. Also das war schon...
Ein extrem auch, junger Bub.
Ja, ganz genau. Das war halt auch für ihn wichtig. Und im Prinzip war das Interessante an dem Kampf war eigentlich auch, dass das Publikum im Verlauf des Abends im Prinzip von The Rock zu Brock geturnt ist, lustigerweise. Weil man wusste, dass The Rock langsam nach Hollywood abwandern würde und man hatte nicht mehr so richtig Bock auf den guten Rocky und daraufhin hat man dann lieber Brock Lesnar bejubelt. Warum auch nicht?
So. Warum auch nicht?
Aber sollte jemand noch nicht Shawn Michaels gegen Triple H gesehen haben, unbedingt angucken. Also ehrlich, das gehört, glaube ich, zu den 10 Matches, die man im Leben gesehen haben muss.
Das gehört zur Allgemeinbildung.
Zur blutigen Allgemeinbildung.
Zur blutigen Allgemeinbildung. 2003?
War ein geiler Chamber bei. Auch ein Kollege von mir hat da immer ein Tröpfchen in der Hose wegen Goldberg, weil er komplett ausrastet. Also, weil ich bin halt nicht so ein krasser Goldberg-Fan, aber jeder hat ja ein Recht auf seine Meinung.
Ja, aber also die Mischung von, man muss auch einfach sagen, die Mischung in Elimination Chamber, die hat auch gepasst.
Stimmt,
weil jeder hatte irgendwo eine Beziehung zueinander und dazu dann noch alles große Namen.
Ist krass, wenn du blickst, dass dein Randy Orton drin ist, ne? So im, also jetzt im Vergleich.
Der erste Chamber war bei der Survivor Series vorher.
Wobei, es gab noch ein zweites Match, was sehr, sehr stark war. Das war Kurt Angle gegen Brock Lesnar.
Ja.
Das fand ich auch sehr gut.
Aber die beiden, die können auch blind und mit einem Arm in der Schlinge kämpfen und die sind immer fantastisch.
Konnte. Also damals hat Brock Lesnar deutlich mehr gezeigt als heute, finde ich.
Ja, ach, ich weiß nicht, ich glaube, wenn die beiden nochmal in den Ring steigen würden, ich glaube, dass da könnte man schon noch mit leben, so als Kampf.
Oh,
also ich glaube, dass Angle auch da noch ziehen könnte und Brock, glaube ich, auch, die haben ja beide so eine etwas krankhafte Motivation hinter dem Sport. Also ich glaube, die würden sich da ordentlich eins auf die Moppe geben. 2004 nur wichtig, weil man da den ersten Titelgewinn von Randy Orton gesehen hat gegen Chris Benoit.
War auch kein schlechtes Match.
Nee, aber war jetzt auch kein so gutes Match.
Ja, aber ganz schlimm war der Co-Main-Event.
Das war alles scheiße.
Also, ja, aber der Co-Main-Event, der ging gar nicht.
Also wirklich richtig gutes Match war ja Kane gegen Matt Hardy, Gewinner heiratet Lita. Das war ja Match of the Night.
Ja, Entschuldigung, aber JBL gegen Undertaker, das war...
Oh, ich fand JBL nie gut.
Wie lange ging das? 10 Minuten? 15 Minuten?
17 Minuten.
Ja, das war eine Qual. Also das hast du auch beim Publikum gemerkt. Die haben auch nur gedacht, boah, bitte lass auf. Und dann gab es natürlich noch davor das Mega-Match. Hyper-Mega-Match. Triple H gegen Eugene.
Warum?
Nick Dinsmore, alias Eugene. Ganz furchtbares Gimmick. Hat ja so ein etwas... ja, leicht geistig gehandicapten
Wrestler. Ist auch politisch gespielt. Nicht so ganz korrekt.
Aber guter Wrestler, das ist das Traurige eigentlich
dabei. Ja, eben. Und der spielt das Gimmick bis heute. Das ist ja das Witzige an der Sache. Der war ja letztens sogar nochmal bei WXW und hat das Gimmick gespielt.
Also, ach du Scheiße.
Der trägt das Gimmick bis heute und ist nach wie vor auch Trainer und so. Der hat das echt super gemacht. Ich weiß, ich bin halt mit dem Gimmick nie so richtig klargekommen.
Der ist halt diskriminierend wie Sau gewesen.
Ja.
Muss man nicht drüber reden, ne?
Ja, schwierig.
Auf jeden Fall, der SummerSlam war nicht gut.
Nee.
Jetzt kommen wir in meine Zeit. Jetzt
kommt der Jungspund. Wir lehnen uns jetzt mal zurück, die alten Säcke. Wir holen die Zivis und du kannst mal machen.
Erstmal 2-5, erstmal richtig, richtig schön. Orlando Jordan hat richtig schnell verloren. Das war ein geiles Match.
25 Sekunden gegen Chris Benoit.
Ich hätte ihn immer gehasst. Orlando Jordan hat ja auch mega Show gemacht und dann schön direkt Crippler Crossface Ende. Fand ich gut.
Komm, du warst doch großer Fan von Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero, oder?
Ey, ganz ehrlich, das Match an sich ist gut. Also, das komplette Match ist echt nicht schlecht.
Ich liebe davon.
Aber der Sinn war halt mega dumm. Das hätte ich so Eugene ausdenken können.
Aber das Finish wurde ja auch versaut wie Sau.
Ja, genau, ja. Da sollst du doch, wie heißt der hier? Vicky, genau, da sollst du doch Vicky Guerrero eingreifen.
Ach Vicky, Eddies
Frau. Und die kam dann zu spät.
Genau, und Eddie war richtig sauer. Du hast im Ring gemerkt,
wie sauer der war. Der hat ja auch mega geflucht, das fand ich richtig lustig.
Ja, der hat ja auch nach ihr gebrüllt, während er da oben drauf stand. Ja. Und,
auf jeden Fall war Eddie nach dem Abend sehr
bedient.
Ja, aber richtig, vor allem, normalerweise zeigt das ein Wrestler nicht, aber den hast du es angesehen, aber sonst was.
Ich werde auch nie vergessen, dieses Bild von Dominik, also es ging ja da um die, wie nennt man das denn, die Patenschaft, die Elternschaft von... Elternschaft von Eddie, von Rey Mysterios Sohn Dominik, da hing halt sozusagen ein Adoptionsvertrag, was auch immer da oben
drüber hing. Aber diesen Moment vom Fremdschämen.
Das ist auch so fragwürdig einfach.
Er hing
so
halt da oben drüber und dann kam irgendwie, dann war Eddie Guerrero kurz davor und dann kam halt Dominik in den Ring und hat an dieser Leiter gerüttelt und das war so ein Moment, wo da ist irgendwas in mir gestorben.
Also es war auf jeden Fall Fremdschirm. Das ist so ein Moment, da möchte man eigentlich, wenn dich einer fragt, bist du Wrestling-Fan, dann denkst du an alles, aber nicht an diesen Moment.
Wobei, ja, das war halt irgendwie traurig.
Es gab aber, in der Veranstaltung gibt es nur ein Match, was ich mir sehr, sehr gerne ansehe.
Ah ja, das ist...
Und das ist Hulk Hogan gegen Shawn Michaels. Und zwar aus dem Grund, weil es gibt, glaube ich, kein Match, wo jemand so übertrieben sellt.
Shawn Michaels ist auch der größte Bastard, weißt du?
Das ist, nee, fand, das, der hat das aber
nicht. Nein, hallo, Bastard ist in meiner Welt was Positives. Und das war ja extrem geil, weil Hulk Hogan hat ja diesen Dick-Move gemacht, so nach dem Motto, oh, wir machen Best of Three und dann, oh nein, ich bin Hulk Hogan, ich muss Sextapes machen, ich kann nur ein Match machen, das gewinne ich natürlich.
Was aber erst kurz vor der Veranstaltung gesagt hat.
Genau, und dann Shawn Michaels so, okay, dann fick dich. Und hat einfach alles oversellt. Und die legendärste Szene, also gibt's zwei. Einmal, wo er einfach auf diesem Ringseil ist und dann Hogan ihn, glaube ich, tritt und einfach sich so richtig abstützt und anderthalb Meter hochspringt. Und dieser legendäre Big Boot, wo er einfach wegfliegt und dann nochmal ein Salto macht.
Aber ey, ohne Scheiß, das Match kannst du dir echt angucken und du siehst einfach diesen, in den Augen von Shawn Michaels, diesen Mittelfinger an Hogan. Und Hogan, das Beste ist einfach daran, dass Hogan total verzweifelt ist und nicht weiß, was er machen soll.
Ja, aber was willst du auch machen? Einfach. Das ist so gut. Er ist ja auch richtig extrem angepisst. Du siehst ja auch, wie es ihn nervt. Ja. Und Shawn Michaels zieht einfach komplett durch.
Also wie gesagt, wenn man das nicht gesehen hat, muss man das sehen, der oversellt dermaßen. Also quasi, man muss sich vorstellen, er kriegt eine Ohrfeige und er fliegt viermal durch den Ring, macht Saltos und Rollen und hält sich, als wenn er gerade sterben würde.
Oder wo er aus dem Ring geworfen wird und einfach noch so drei Saltos draußen macht.
Vor allen Dingen noch als Main Event vom Pay-Per-View.
Das ist ganz dreist. Das ist auch so gut einfach. Also,
wie fandest du das denn, Olaf?
Ich fand das lustig, aber ich glaube, da habt ihr auch echt schon alles zu gesagt. Ich fand ja, der Kampf war halt, es ist ja eigentlich ein Dream-Match, aber nichtsdestotrotz war der Kampf halt einfach komplett absurd und hat eigentlich alles ad absurdum geführt, was ja mit Wrestling so zu tun hat. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich bin da sehr gespalten. Aber lustig ist es. Man kann sich's angucken und sich drüber kaputt lachen und...
Ja, aber vor allen Dingen, es ist doch die beste Art, wie du so einem Typen den Mittelfinger zeigen kannst, oder nicht?
Ja, wirklich.
Weil die Aktion, das ist ja auch bestätigt, das ist ja unter aller Sau gewesen. Du kannst ja nicht sagen, ja, okay, Best of Three und dann kurz vorher so, nee, doch nicht, aber ich gewinne das eine Match und dann das Ende.
Ja, es ist halt Hogan, ne?
Ja, eben, deswegen. Er hat da die Quittung bekommen. Das Geile ist halt einfach, dass du ihm ansiehst, dass er da mit allem gerechnet hat, nur nicht damit. Und Shawn Michaels macht immer weiter und immer weiter.
Eben, also er hört auch nicht auf, das ist extrem, extrem gut.
Weil Shawn Michaels halt der Größte ist, ne?
Aber hier bezüglich Schwarzes Loch, so um die Ecke 2006 und sowas.
Ja.
Beim SummerSlam, Ric Flair gegen Mick Foley, I Quit Match, war brutal.
Auf jeden Fall. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Auch wenn ich damals nicht verstanden habe, wer hat da nochmal eingegriffen? Da hat doch irgendeine Dame war doch an der Seite von. Genau. Oder?
Ja, das hat auch gar keinen Sinn gemacht.
Nee, das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Aber ansonsten haben sich die beiden alten Männer da nochmal richtig eins auf die Oma gegeben.
Ach, was aber auch, finde ich, irgendwie hier Schwarzem noch nicht gerecht wird, die Fehde Edge und John Cena war auch extrem gut, meiner Meinung nach.
Aber Moment, jetzt hast du mal eine übersprungen.
Genau, du bist einen weitergegangen.
Jetzt hast du eine richtig gute Fehde übersprungen.
Du meinst...
Ja, die Generation X gegen die McMahons, das war super.
Wir sind übrigens beim SummerSlam 2006 mittlerweile angekommen, weil ich immer so...
Ja.
Also die Fehde, das war echt Tag-Team-Match zwischen Triple H, Shawn Michaels auf der einen Seite und Vince und Shane auf der anderen. Und das war eine der letzten riesengroßen Storylines meiner Meinung nach, die es bei War gab.
Aber da scheiden sich ja ein bisschen die Geister über diese Dingens. Weil ganz viele sagen, ja, die Ex war extrem schlecht.
Die Spirit Squad?
Also ich fand, es gab da einfach auch verdammt gute Momente. Mein Lieblingspromo war im Übrigen, wo Vince in der Kirche war. Und das kann man sich auf YouTube nur anschauen. Diese Promo ist so göttlich, wo er dann mit Gott redet. So, hey Gott.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Es gab halt ein paar Fremdstehen-Momente, aber es gab halt auch Momente, das muss man halt auch beachten, ob die einen halt jetzt im Nachhinein gefallen oder nicht, aber die Leute haben da richtig eingeschaltet, die Quoten gingen sehr hoch, als die Ex zurückkam und als diese Fehde ging, und die Leute haben einfach Spaß gehabt. Die haben sich immer an jeden Abend auf diese Fehde gefreut, und bei SummerSlam war es halt auch ein Match, das war jetzt nicht technisch toll, aber es war halt unterhaltsam.
Das ist wahr.
Ja. Ich fand diese neue, wieder auferlebte die Ex fand ich ganz furchtbar damals. Ich habe da, wenn zwei 40-Jährige da rumwitzeln und die ganzen Pillow-Kram da machen, das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Ach, aber mit den Würsten beim Grillen und so, ach.
Da bin ich zu alt für.
Gab's aber trotzdem einen Tiefpunkt, den ich der WWE auch nie verzeihen werde. Das ist Hulk Hogan gegen Wendy Orton.
Hulk Hogan ist einfach ein lebender Tiefpunkt.
Das Problem ist, Wendy Orton hatte damals diesen das Legend-Killer-Gimmick.
Ja.
Eine Legende nach der anderen ausgeschaltet, was auch richtig war, weil die neue Generation wurde gepusht und so weiter.
Das war mega geil.
Irgendwas mit der Tochter von Hogan ein bisschen angebändelt. Und da gab's dann das Match Hulk Hogan gegen Wendy Orton. Und ich verwette meinen Arsch, dass eigentlich jeder dachte, okay, klar, das gewinnt er jetzt auch als quasi letzter Sprung für sein Gimmick. Und Hogan nimmt ihn auseinander.
Ja, das
war
Hogan, halt ich
dem Zeitpunkt, wie alt war der? Gefühlte 180?
500, ich hasse ihn dafür auch.
Der konnte sich im Ring kaum bewegen, und der nahm einen jungen Wendy Orton, aufstrebenden Star, ehemaligen Champion, auseinander.
Ja.
Das war schrecklich.
Das war bitter, echt. Also hat der Undertaker noch besser gemacht. Die haben ja auch diverse Fäden gehabt, Randy Orton und Undertaker. Aber die
waren auch extrem gut.
Ja. Eben, da hat er hat sich auch bemüht, Orton overzubringen, ohne dabei sein Gesicht zu verlieren. Aber Hogan war einfach wieder. Ich sag's nochmal, Hogan war wieder Hogan, ne?
Ja, aber wie kann man sowas booken? Ja. Als Booker-Team, ich könnte das nicht zulassen, weil Hogan ist danach direkt wieder weg gewesen.
Creative Control.
Oder Money.
Genau. Ja, 2007, kann man eigentlich vergessen.
Ey, mein Everybody's Darling hat gekämpft, CM Punk, gegen John Morrison.
das war der SummerSlam, der geprägt worden ist durch die ganzen Comebacks. Ich meine, da ist Rey Mysterio zurückgekommen auf einer längeren Verletzungspause und Triple H.
Oder ein schreckliches Gimmick mit King Booker.
Ja, es war kein guter SummerSlam. Also
fand das King Booker Gimmick nicht schlecht.
Ja,
das
aber hat nicht mit genervt. Schamelchi die ganze Zeit schreien, oh, hey, King Booker.
Aber ganz ehrlich, also krasses Match, was halt auch hier von Dave Meltzer mit fast 5 Sternen bewertet wurde. Batista gegen Great Khali.
Batista gegen Great Khali, das mit minus 5 Sternen, meinst du?
Nein, 5 Sterne, also der jetzt, diejenigen, die zuhören, die sollen das bitte gucken. Ja. Super Match, muss man gesehen haben. Technisch höchstes Niveau.
Wir wollten ja auch im Tempo Oktober erst, Wahnsinn. Wir wollten ja auch im Oktober den großen Great Khali Podcast machen.
Ja.
Der geht dann 7 Stunden.
so lang, wie Great Khali zum Ring braucht.
Ja. Man muss vor allen Dingen jetzt noch, also als Hintergrundinfo, Great Khali war zu dem Zeitpunkt Heavyweight Champion.
Ja.
Das ist unglaublich gewesen.
Nein.
Aber der Main Event dafür war sehr gut. Sehr, sehr gut.
Die Fehde war auch perfekt. Cena gegen Orton war richtig gut, war richtig Hammer. Immer delivered, fand ich.
Mein Problem ist, dass inzwischen durch die ganzen Randy Orton, John Cena Matches, die wir über all die Jahre gesehen haben,
du weißt nicht,
du vergisst ein bisschen. Ich kann die alle nicht mehr auseinanderhalten.
Ja, das ist schwierig.
Also wirklich nicht mehr. Also ich kann jetzt nicht sagen, was da passiert wäre. Also vielleicht ist es einfach mein.
Es war zumindest, es war auf jeden Fall eine sehr gute Fehde und das Match war auch passend dazu. Sagen wir es mal so
zusammengefasst. Das akzeptiere ich.
Auf zum nächsten.
2008.
Jetzt wird's groß. Da gibt's nämlich ein ganz großes.
Genau, Hell in a Cell Match zwischen Undertaker und Edge.
Das war so. Ich habe die Fehde, man muss ja bedenken, ich war 13. Ich war frisch so. Ich habe die Fehde so gedickt. Also ich war da drin komplett. Ich fand das so gut. Und dann Edge. Ich war richtig drin. Ich war
so, wie das der Macho-Man gesagt hat, weißt du? Dig it!
Genau.
Oh yeah!
Slim Jim, also auf jeden Fall. Ich fand das so, da war ja auch, glaube ich, da kam ja auch irgendwie Mick Foley raus und da meinte Edge so, ja, wie hast du das überlebt? Und Edge hatte ja komplett Paranoia, das war, und auch diese Mimik, wie die das gesellt haben, als sie im Ring waren, Edge so dachte, oh fuck. Ich glaube, war das nicht auch das, wo Undertaker die Tür so zugehauen hat hinter sich?
Ja, von wegen so jetzt.
Ja, genau. Also das Match war,
ging auch noch lang, das war
ja. Ganz Edge ist auch sowieso, Edge ist geil. Liebe Edge.
Ja, es war auch sehr traurig, dass Edge dann auch relativ früh ja dann auch seine Karriere beenden musste.
Leider.
Den hätte ich auch noch ein Jahr oder zwei.
Das ist eines seiner größten, das ja. Zu Recht in unserer Liste, das ist Hammer.
Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
Auch zu Recht in unserer Liste muss sein Intercontinental Title, Women's Title, Beth Phoenix und Santino Marella gegen Kofi Kingston und Mickey James. Super Match.
Nein.
Was denn? Ich mag Mickey James.
Ja.
Ja, aber die haben ja verloren.
Oh.
Gegen Beth Phoenix, ach, egal.
2009.
2009, so jetzt, pass auf, das ist...
Schon wieder Randy Orton gegen John Cena.
Ja, aber die waren geil. Das ist mein Lieblings-SummerSlam, übrigens.
Ja, du bist ja auch ein kleines Kind.
Das ist nicht ernst, oder?
Doch, weil, guck mal, gut, das ist an sich nicht gut, aber das war noch damals, ich glaube, das war damals noch Premiere, oder? 2009 gab es noch Premiere, oder war das schon Sky?
Das hatte ich nie,
glaube ich.
Weiß ich. Auf jeden Fall hatten wir das ganz neu und ich... Und dann konntest du das ja live gucken. Er ist gepennt, mein Vater hat mich wach gemacht. Und dann, weil ich hab halt CM Punk, Jeff Hardy. Da war ich übrigens noch nicht CM Punk-Fan. Da habe ich CM Punk gehasst, da war ich Jeff Hardy-Fan, ne? Also komplett. Und da gab's ja auch diese krasse Swatterbomb, wo er halt diese extrem hohe Leiter auspackt und dann Punk auf dem Tisch liegt. Also auf dem Kommentatorentisch. Und dann Jeff Hardy diese Swatterbomb darunter macht. Fand ich extrem krass, hab ich geliebt. Rey Mysterio gegen Dolph Ziggler hat mir echt auch übertrieben unterhalten. Gut, ich war halt jetzt dann, ne?
Kane gegen Great Khali, ne? Das Five-Star-Match.
Ich fand's ein bisschen schade, dass Great Khali verloren hat. Aber, naja, kann man nicht machen.
Ja, ich muss da nochmal eine Lanze für D-Generation X gegen Legacy brechen, übrigens. Also, das fand ich auch eine sehr starke Match-Serie, die beiden Teams insgesamt gegeneinander hatten. Also, gegen Shawn Michaels und Triple H gegen Cody Rhodes und Ted DiBiase. Wo sich ja auch tatsächlich mal Triple H und Shawn Michaels auch mal hingelegt haben für die beiden Jungen.
Ja, ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo man langsam gemerkt hat, beziehungsweise sie gemerkt haben, es ist das Ende und jetzt, da wurden die auch deutlich weniger Ego. Ja.
Haben aber auch leider nichts aus Legacy gemacht im Endeffekt.
Nee, ich meine.
Aber das lag nicht an die DX oder so.
Nein.
Ja.
Das nicht. Ja. Hier, ich fand auch immer, Chris Jericho und Big Show zusammen hatten irgendwie gute Chemistry.
Ja.
Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Die haben Spaß zusammen gemacht, auf jeden Fall.
Das war doch auch das hier, wo dann CM Punk ja gewonnen hat, da kam doch, glaube ich, auch Undertaker zurück, ne? Da ging
Es kann sein, ja.
Das war ja, glaube ich, weil das war ich so, traurig, ne, halt, okay, Jeff Hardy hat verloren, mega niedergeschlagen. Und dann Dingens kam zurück, Undertaker und mein Vater mega ausgerastet, war geil. Hab ich gefeiert.
Wir lassen ihn mal weiterreden, das ist unterhaltsam.
Genau. Ja.
Weil jetzt kommt ein Tiefpunkt in der WWE-Geschichte für mich.
Ja, ich fand auch, SummerSlam 2009 hatte das geilste Team, dieses You Got a Move von Aerosmith. War geil, hat einen großen Mund. Nicer Typ. Nein, warte, 2010 hat ein geileres Team, das war Rip It Up, das war noch besser.
Nee, ist egal, jetzt kommen wir trotzdem zu so einem traurigen Moment. Aber wirklich, das kann man auch der WWE nie verzeihen.
Nee. Soll ich einfach überspringen?
Das war das große Blow-Off-Match zwischen Team WWE und The Nexus. Also großes 7 gegen 7 Tag-Team-Match.
Kannst du erstmal aufzählen, wer drin war, glaube ich.
Ja, genau. Auf Seiten von Team WWE war es John Cena, Edge, Chris Jericho, Bret Hart, R-Truth, John Morrison und der Überraschungspartner Daniel Bryan.
Das war ja noch eigentlich ganz geil.
Genau, das war der Moment, da habe ich gedacht, yeah, cool, Daniel Bryan wieder da, weil Daniel Bryan ist ja entlassen worden, nachdem er bei dieser Invasion von Nexus Justin Roberts, glaube ich, mit seiner
Krawatte gewirkt hat.
Mit der Krawatte gewirkt hat.
Ja. Die Ansetzung war alles richtig.
Ja. Nee, und dann bei Nexus war es Wade Barrett, Justin Gabriel, Heath Slater, David Otunga, Skip Sheffield. Ryback alias, Michael Tarver und Darren Young. Jetzt können wir erstmal erzählen, wer ist vom Nexus aktuell noch im WWE-Kader?
Darren Young ist noch da.
David Otunga
sitzt bei SmackDown. Heath Slater ist the hottest free agent.
Justin
Gabriel war der Bunny.
Ja.
Es ging auch schon so los, dass direkt, es wurden ja relativ schnell schon ein paar schon mal aussortiert. Das war auch alles okay. Es waren irgendwann
Darren Young raus
von Daniel Bryan. Zwei von WWE weg. Dann auch Bret Hart weg und eigentlich war dann, ja, Nexus war eigentlich klar im Vorteil.
Aber guck mal, lass das mal durch den Kopf gehen, warte. Heath Slater eliminiert Chris Jericho, Heath Slater eliminiert Edge.
Ja, aber da siehst du mal, was ein Stable ausmacht, weil im Stable war Heath Slater passend.
Ja, ja, eben, aber das ist krass.
Und dann kommt so Darren Young und Co. Also das Nexus-Stable hat ja total funktioniert, es war alles super und bis zur Mitte des Matches war auch alles okay, meiner Meinung nach.
Ja,
also, aber du hast halt ein paar, die fliegen raus und so weiter, alles okay, die ganz großen Namen, wo du auch dachtest bei Nexus, okay, das sind so die ein bisschen hervorspringen, waren auch noch drin. Nexus hatte den Vorteil und es sah schon gut aus und dann ging es halt einfach los. Und, wow.
Ja, und dann am Ende hat dann John Cena mal aufgeräumt. Aber das war
der typische Moment, weißt du, dieses, es sind zwei übrig, okay, nur noch Super Cena ist da, einer raus und dann kommt natürlich der Nearfall und dann zack, Cena gewinnt trotzdem.
Ja, und das auch in relativ kurzer Abfolge. Beide Pinfalls gesetzt gegen
Justin Gabriel.
Beide 30 Sekunden.
Glaube ich, 30 Sekunden oder so hintereinander. Der hat die zerstört. Also man muss sich halt einfach vorstellen, vorher als Hintergrundinfo, Nexus war komplett dominant. War ein Stable, was halt die WWE auseinandergenommen hat. Deswegen hat die WWE sich ja zusammengetan zu diesem Team WWE. Und Nexus wurde sehr, sehr stark dargestellt. Alles richtig gemacht. Ein junge Wrestler, die einfach alle auseinandernehmen. Und dann kommt dieses Match, wo Cena das Stable im Grunde genommen fast im Alleingang platt macht.
Ja. Ja, man hat halt gehofft, dass aus diesem Stable oder aus dieser Fehde heraus eigentlich wenigstens ein, zwei große Wrestler hervorgehen. Also es ist ja eigentlich relativ einfach. Hätte man auch nur einmal ein Nexus-Member irgendwie einen wichtigen Sieg davon hätte tragen lassen. Also Wade Barrett hat ja dann auch gegen John Cena gefehdet und hat, glaube ich, keinen einzigen wirklich großen Sieg davongetragen.
Ja doch, die hatten ja diesen großen Sieg, dieses John Cena muss Nexus joinen. Für 5 Sekunden.
Ja, 5 Sekunden. Aber das Problem ist, im Grunde genommen, dieses Match hat ein ganzes Stable und eine Storyline, die ewig lang ging, zerstört. Innerhalb von ein paar Minuten hat WWE das geschafft und das ist unfassbar.
Ja, das war furchtbar. Ich meine, auch Team WWE war ja auch ein bisschen merkwürdig zusammengewürfelt, aber...
Ja, ach, das war schrecklich.
Nichtsdestotrotz war es halt ziemlich furchtbar. Irgendwie jetzt... Die SummerSlams werden irgendwie nicht besser, kann das sein? Also 2011 sind wir jetzt. Ich gucke so ein bisschen über die Card und denke mir, na.
Ja, ich sag mal so.
Randy Orton gegen Christian war okay.
Also ich wollte gerade sagen, ich schrecklich.
Das ist das Match, wo ich sag, muss man gesehen haben.
War ernsthaft?
Was man viel vergessen hat. Aber Randy Orton und Christian hatten im Ring eine Chemie.
Das stimmt.
Unfassbar. Also auch von Nearfalls, du hast Konter nicht kommen sehen. Die beiden haben harmoniert. 23 Minuten Match und es ist keine Minute langweilig.
Boah, ich fand das so komplett langweilig, das Match, ne? Also jetzt ganz, ich finde die ganze Fehde Randy Orton gegen Christian, da habe ich angefangen, Randy Orton unglaublich langweilig zu finden.
Nee, ich fand die Kämpfe zwischen den beiden echt stark. Also da schließe ich mich David an.
Also ich kann Randy Orton nicht wirklich was ab. damals fand ich den auch langweilig, aber diese Fehde war einfach im Ring, ich habe die von der Story her nicht verfolgt richtig, weil war einfach mir zu langweilig, aber im Ring haben die Matches abgeliefert und das bei SummerSlam war unfassbar stark. Das war wieder so Richtung 5-Sterne-Match.
Ja, also ich sag mal 4 Sterne.
Dave Meltzer gibt 4.
Ich sag ja Richtung.
Ja, ja. Aber für mich natürlich wichtig, hier der Everybody's Fanboy.
Mark Henry gegen Sheamus.
Kelly gegen Beth Phoenix.
Jetzt kommt er mit einem Match an, was eigentlich gar nicht gut war.
Ja, pass nämlich auf, eben. CM Punk gegen John Cena war echt kein gutes Match. Und ich hasse es. Ich hab's so gehasst, dass einfach Triple H in diese dumme Fehde reinkam. So, Triple H, nein, hör auf. Nein. Und mich hat das immer so genervt, dass er dann immer dabei war. Und dann Kevin Nash und Triple H. Und dann, hör auf, so keiner mag's. Da ist, ich mein, es ging ja noch gut. Dann Alberto Del Rio, Cash-In. Und dann fing das ja an, diese 434 Tage fing dann ja danach an, weißt du, dann war ja die Fehde CM Punk Del Rio.
Ja.
Das war ja gut, aber Triple H, ganz ehrlich, ich finde den Mann auch unsympathisch, egal was er für NXT macht. So, überall Daniel Bryan, riesige Fehde, hey, wer ist dabei? Triple H. Hey, Seth Rollins wird voll groß, aber wer steht da im Ring? Ach, guck mal, es ist der Mann mit der Nase, Triple H. Also, weiß ich nicht, mag ich nicht. Mhm. Kein geiler Typ.
Nee, also die Einmischung in die CM Punk-Fehde war echt ein Fehler. Noch viel schlimmer wurde es dann, als dann Kevin Nash noch mit dazu kam.
Oh ja.
Das war nicht gut. Aber so insgesamt.
Aber es ist schon auffallend, was du sagst. Das ist richtig. Die Summer Slams so.
Die wurden verlieren irgendwann noch an Bedeutung,
immer schlechter, ne?
Ja, ja. Also ich bin schon einen vorgesprungen und den würde ich einfach direkt durchgehen.
Der 12er, also, oder was?
Der 12er. CM Punk, John Cena, Big Show.
Ja, muss man nicht drüber reden, ne?
Lesnar, Triple H, No DQ Match.
Muss man auch gar nicht drüber reden, finde ich ganz ehrlich.
Nee,
und Lesnar also, ist an sich auch nicht interessant, wirklich. Ich fand Lesnar weit interessant durch Undertaker, hat irgendwie gestimmt bei den beiden. Den Ambrose Match war auch nicht gut. Ich finde Lesnar, weiß ich nicht, also. Ich finde, der ist auch nicht so interessant und Triple H ist halt auch extrem langweilig.
Ja, seid ihr jetzt gerade?
2012.
Ah, okay.
Ende der Welt.
Ja, nee, den habe ich komplett gestrichen bei mir.
Ja, sag ich ja. Also, das hat halt dann nicht funktioniert. Das Jahr drauf gab es dann wieder bessere Zeiten eigentlich. 2013 mit, sage ich erstmal, Brock Lesnar gegen CM Punk. Ich fand den Kampf damals ganz fantastisch und ich weiß, dass da jemand anderer Meinung ist.
Wir beide sind
anderer Meinung. Nee, ich wollte nämlich auch sagen, den habe ich bei mir ganz dick eingekreist, den Kampf.
Echt?
Ja.
Nee,
den Kampf fand ich von der Intensität und auch wie Punk das alles auch verkauft hat von der Psychologie her bärenstark.
Ja, fand ich auch. Also das hat auch war ein ganz hervorragendes Big Man Small Smart Man Match, fand ich.
Vor allem Smart Man, der war halt nicht nur Feigling oder sonst was, sondern der hat halt richtig einen Kopf mal eingesetzt. Und das
genau.
Ist war eine schöne Storyline. Das Match war auch angenehm lang. Es passt aber auch genau. War alles gut.
Ja.
Was mich extrem überrascht hat, als ich vor dem Podcast mal geguckt habe, was ich absolut vergessen habe, ist dieses Ring of Fire Match von Bray Wyatt und Kane.
Das war furchtbar.
Ja, aber ich dachte so, was? Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
Das war absurd kacke, war das.
Ja. Aber beim SummerSlam fing ja auch die Daniel Bryan Storyline an, ne? Also hier ging es ja los.
Ja, genau. Ja, da gab es dann das erste große Match zwischen Daniel Bryan und John Cena. Ich glaube, weil John Cena jemandem die Chance geben wollte, der vom Publikum gefordert wird. So war das doch damals. Er hat doch quasi Daniel Bryan handpicked, oder?
Genau. Richtig, aber das Problem war dann da wiederum, dass Triple H drin den Fokus die ganze Zeit auf sich zog.
Ja, gut.
Just doing Triple H things.
Das mündete dann ja im Prinzip auch im Cash-In von Randy Orton, ne?
Der dann und dann diese riesige Authority-Story.
Ja, aber das war ja auch, sorry, aber das Finish ging ja gar nicht. Also, weißt du, so Daniel Bryan, push, also, ja! Und dann kam der Cash-In. Natürlich ist das schön für einen Heel, aber es wirkt halt so von wegen, als wenn man den einfach den Mittelfinger zeigt.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt hat man, glaube ich, noch nicht an ihn geglaubt, meiner Meinung nach.
Nee, das war auch, also, das war auch nicht gut.
Ja, beziehungsweise man hat vielleicht schon an ihn geglaubt, aber halt nicht als Champion, sondern halt nur als Jäger. Das ist der Unterschied, glaube ich, dann. Ja, also ich weiß, ich habe mir damals den Event tatsächlich sogar auf DVD gekauft. Das war immer so ein Prädikat, wenn mir ein Event gut gefallen hat. Und zum einen, weil mir der Kampf zwischen Daniel Bryan und John Cena sehr, sehr gut gefallen hat, weil der war wirklich klasse. Also da hat weil mir der Kampf zwischen John Cena und Daniel Bryan sehr gut gefallen hat, so rum. Da hat John Cena, finde ich, auch mal wieder gezeigt, dass er halt auch hervorragend mit kleineren Leuten arbeiten kann und auch wenn er will, auch da einen starken Kampf rausziehen kann. Mich hat das so ein bisschen an die Fehde mit CM Punk damals erinnert. Ende war natürlich scheiße. Das fasse ich einfach mal so ganz kurz zusammen. Ich fand es auch nicht fair. Aber
das Ende der Fehde war geil, ne? Also so.
Ja, es hat Ende, aber es war halt einfach, in dem Moment war es meiner Meinung nach ein Antiklimax, weil du hast dann SummerSlam und dann Schussbild Daniel Bryan, der endlich schafft, hätte gepasst.
Ja, eben. Also man hätte auch damit leben können, wenn Orton am nächsten Tag eingecashed hätte nach einem Pedigree von Triple H. Das
war.
Deswegen. Ja, aber genau diese ganze Daniel Bryan-Fehde ist ja eh eine Fehde voller Missverständnisse, so ein bisschen. Also das zieht sich ja so durch die Geschichte durch, die dann zum Glück ja noch ein gutes Ende gefunden hat, aber so insgesamt ist es halt irgendwie eine schwierige Kiste, finde ich, vom Booking her.
Das war.
Jetzt kommt übrigens der nächste SummerSlam, ist einer, den ich gar nicht schlecht fand.
Wollte ich gerade sagen, der war eigentlich extrem gut. Also da kann man fast jedes Match erwähnen. Dolph Ziggler gegen The Miz war okay, IC-Title-Match, kann man mit leben. Paige gegen AJ Lee, relativ kurz für ein Damen-Match, aber Paige
gegen AJ war eine richtig Generation gute Fehde. Beide haben auch ein bisschen harmoniert. Also das war genau. Schon im Vergleich dazu muss man bedenken, man hatte dann sonst immer die Brie Bellas und Co. gehabt. Das war dann schon wieder ein bisschen bessere Kost.
Ja. Flag-Match, Rusev gegen Jack Swagger, einfach nein.
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, aber das ist vielleicht ein Match, was man sich nicht im Hinterkopf behält, aber von der Storyline passt es einfach. Das war schon vernünftig durchgezogen.
Ja, aber ich finde, Jack Swagger hätte die auch gewinnen können. Also
das ja, aber damals haben sie halt Rusev gepusht, ja. Aber auf der Card
war ja auch schlau.
Was du halt zum Beispiel richtig sagst, Dolph Ziggler und Miz, auch Paige und AJ Lee und Rusev und Swagger, das war dann wieder ein SummerSlam, der auch ein bisschen mehr Story hatte. Wo das alles schon ein bisschen Hand und Fuß hatte. Genau wie das nächste Match war ja Seth Rollins gegen Dean Ambrose.
Ich bin kein Fan von Lumberjack-Matches.
Ich auch nicht. Ich meine auch, dass ich extrem enttäuscht von dem Kampf war.
Ja, ich fand das wirklich,
ich fand mehr von versprochen. Und
aber, ja, bei so vielen Dean Ambrose-Matches. Aber von der Story her passt es einfach. Ja.
Aber was mich freut, Bray Wyatt besiegt Chris Jericho.
Das war aber, glaube ich, ein beschissener Kampf, wenn ich mir das nicht komplett
ja, wünsche. Gut, aber immerhin. Bray Wyatt hatte ja auch diesen Dean Ambrose-Fluch, weißt du? Oh, das war das Schlimmste.
Wobei Stephanie das Outfit von Steph, das war auch schon lustig. Ja.
Stephanie McMahon gegen Brie Bella, Heidewitzka. Das war schrecklich.
11 Minuten sehe ich gerade.
Ja.
11
ja.
Minuten.
Und Paige gegen AJ Lee kriegt 5, weißt du?
Ja.
Nein. Jetzt ein Match, was habe ich, also ich habe es vergessen, aber jetzt, wo ich es gerade gelesen habe, ist mir aufgefallen, wie gut das eigentlich war. Roman Reigns gegen Randy Orton war echt ein gutes Match.
Ja,
und Roman Reigns war auch noch beliebt.
Genau, ja. Das war das erste vernünftige Einzelmatch von Roman Reigns, wo man wirklich gesagt hat, so, oh, der zieht ja auch alleine und nicht nur, wenn er zu dritt ist.
Genau, eben, also das war echt nicht schlecht.
Und dann gab's
Zerstörung.
Genau, da gab's die, wie viel Supplessen waren es? 12 oder wie viel waren es nochmal? 17? 17, ja.
Aber das war ganz ehrlich kein gutes Match, das lebte halt nur von den Suplexes, ne?
Ja, aber das war die Story, also die Story
passte ja.
Dazu. Und da zum Beispiel hat mir John Cena auch gefallen, als jemand von wegen, ich gebe nicht auf und so. Und da hat man es auch richtig umgesetzt, weil er wurde trotzdem besiegt.
Ja.
Ja, eben, das fand ich gut.
Das fand ich gut.
Ja, so, ey, Justine muss auch mal verlieren. Aber, also, ich fand halt von Anfang an die Idee, Brock Lesnar einen Titel zu geben, mega dumm. Weil er halt auch nicht da war und das war einfach kacke.
Ich fand's gut. Muss ich ehrlich zugeben, auch wenn er Teilzeit-Wrestler ist, aber ich finde halt, bei Brock Lesnar ist schon erst eine Attraktion. Und bei ihm passt es aber auch irgendwie von der Art her, wenn er nicht immer da ist. Wenn er kommt, nimmt er dich auseinander, weißt du?
Aber wenn der WWE-Titel auf dem Typen ist, der jetzt 3 Monate nicht da ist, weiß ich nicht. Ich finde, bei einem Event sollte der Titel auch verteidigt werden. Also das habe ich jetzt nicht so
gefallen. Ja, aber ich fand schon, das war so der Zeitraum, wo Brock Lesnar einfach auch gepusht wurde wie Sau, zu Recht, weil die Reaktionen, die er zog, waren halt einfach gigantisch.
Das Interesse. Ja, das stimmt.
Besser als, leider. Oh Gott, ich sehe gerade den nächsten SummerSlam schon. Boah, da können wir den schon mal abhaken, bitte.
Ja, der war auch nicht gut. Also durch die Bank war der nicht gut. Also ich überlege gerade, was ich dabei hervorheben muss. Also eigentlich musst du ja Seth Rollins und John Cena hervorheben, die um die beiden großen Gürtel gefädelt haben. Also um den World Championship und US Championship.
Aber das guckst du es dir mal an, wo auf der Card?
Ja, ja, erstmal das, natürlich, weil es halt irgendwie auf Platz 7 der Karte ist, also irgendwo in der Mid-Card ist es gelandet. Und das war doch auch dieses furchtbare Match, was dann durch, wie heißt er denn nochmal?
John Stewart.
Genau, durch John Stewart entschieden worden ist, wo man sich gefragt hat, so, what the
fuck? Ich habe mich aber gefreut, dass Seth trotzdem gewonnen hat.
Ja, aber es war unwürdig. Es ist,
ja,
das ist unwürdig. Ein Match muss immer clean sein und vernünftig.
Ja, ja. Ja, da bin ich vollkommen bei dir.
Und der Kampf war auch gut. War dumm.
Der Kampf war auch gut und alles, also da kannst du auch nichts gegen meckern.
War da nicht dieses geile weiße Outfit, was er anhatte?
Ja.
Ja, ne?
Der darf weiße Outfits tragen, genauso wie der Million-Dollar-Man.
Genau.
Das versteht wieder keiner.
Jetzt mal unscheiß, um mal zu sagen, wie schlecht die Card war, guckt immer einfach mal die, der SummerSlam war, guckt immer die Card an davor. Die Matches, das ging ja gar nicht. War ernsthaft.
Aber mir hat Undertaker gegen Brock Lesnar gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee.
Das fand ich gut, doch.
Das fand ich nicht gut. Also ich fand Kevin Owens gegen Cesaro, das fand ich gut. War auch schön, immer Co-Main-Event mal Cesaro zu sehen, aber Undertaker gegen Brock Lesnar, das war schon, das Finish war gut, aber ich fand das Match nicht gut. Ich finde die beiden harmonieren, okay.
Schwierig.
Also der beste Moment da war natürlich, als sie sich da angegrinst hatten, da, dieser irre Blick.
Ja, ja, genau. Wobei also, am Boden lagen. Nicht
schlecht. Und dann es war nicht schlecht, aber es war. Oh, weiß ich, ich komme mich damit einfach nicht mit als Main Event anfreunden. Das ist auch kein Match, wo ich jetzt in 10 Jahren zurückblicken werde und sagen, ah, das war echt. Puh.
Ja, ich sag mal so, wenn sie das in die Midcard getan hätten, Seth Rollins und John Cena in Main Event, und das wäre ein cleanes Finish gewesen über 25 Minuten, hätte sich, glaube ich, niemand so richtig beschwert.
Nee, gut, das wäre dann was anderes gewesen. Aber hier war es einfach, du hattest dieses Mega-Match in der Mitte und das ist halt auch ein Fehler gewesen. Ich hatte da diesen Event übrigens live geguckt, bei in Düsseldorf gab es ein WWE-Event, erstmals.
Stimmt, da gab es dieses Live-Viewing irgendwo im Kino oder so.
Genau, ne? Bei einem Kino waren wir, was ich, 800 Mann oder so. Und das Problem
ist das da einfach, auf Deutsch oder auf Englisch, wenn die das zeigen?
Das war auf Englisch.
Ah, okay, gut.
Super Stimmung, alles klasse. Das Problem war einfach, du hast gemerkt, nach dem Seth Rollins gegen John Cena-Ding, was echt gut war und auch super ankam, waren die Leute ein bisschen platt. Und das hast du ja auch oft bei WrestleMania, dass irgendwie, wenn ein zu gutes Match ist, sagen wir zum Beispiel WrestleMania 18 oder so, wenn The Rock gegen Hulk Hogan war und danach kommt eigentlich noch der Main Event, das ist schlecht platziert, weil das Publikum war einfach platt in dem Moment. Auch in der Halle hast du es einfach gemerkt. Undertaker, Brock Lesnar, du musstest erstmal wieder reinkommen. Und ich glaube, das hat dem Ganzen auch einfach geschadet, dem Event.
Ja, absolut. Ich meine, die Match-Anordnung ist immer entscheidend, auch für die Stimmung in der Halle. Und das war halt nicht glücklich gewählt einfach. Also generell war die Karte ja nicht besonders gut. Und das war ja auch ein SummerSlam, den man eigentlich groß einfach in die Tonne kloppen kann. Trotz auf der Karte zwei oder auf dem Papier zwei guter Main-Events, also.
Aber ich würde trotzdem noch mal gerne auf 16 eingehen, also auf die jetzige Karte, die wir jetzt haben.
Nämlich?
Und einfach mal, dass wir also mal eure Tipps haben, wer da gewinnt. Also ich würde einfach mal durchgehen. Lesnar gegen Orton. Ich glaube, da sind wir uns einig, wer Lesnar gewinnt, oder?
Ja, Lesnar,
oder?
Ja, Lesnar.
Finn Balor, Seth Rollins.
Rollins.
Rollins, würde ich auch sagen, okay.
Es wäre auch meiner Meinung nach ein Fehler, ja, wenn du jetzt Finn Balor so
stark pusht,
weil das ist zu viel Druck auf einmal. Der kommt gerade rüber, das geht nicht.
Eben. Rollins jetzt auch mehr, also ganz ehrlich.
Aber Ambrose, ich hoffe, dass es ein gutes Match wird, weil ich habe momentan ein bisschen Schiss, dass vielleicht die Nervosität da spürbar sein
könnte. Nein,
also Finn Balor ist schon in Japan vor mehr Leuten aufgetreten und so. Also da mache ich mir keine Sorgen.
Es wird schon ein gutes Match. Ambrose gegen Ziggler, okay, ist klar, oder?
Ambrose.
Ja, ich tippe auf Ziggler.
Puh.
Nee, einfach, liegt wahrscheinlich einfach daran, ich kann Dean Ambrose momentan, ich kann mit ihm nichts anfangen.
Ach, du
ich finde ihn auch nicht überzeugend, auch nicht stark. Und Dolph Ziggler wäre überraschend und ich kann mir gut vorstellen, dass die entweder bei War oder bei SmackDown eine Überraschung beim Titel raushauen.
Preisfrage, gibt es da einen Turn? Also turnt Dolph Ziggler?
Ja. Also das ist halt, ich denke, er turnt, holt den Titel, wird ihn nicht lange halten oder so, aber das so als so What-the-fuck-Moment.
Das Schlimme wäre halt, wenn er nicht hören würde, wäre so, hey, hier, ich liebe euch, ich habe das für euch geschafft. Cool, sei stolz auf mich.
Die können natürlich auch machen, dass Dean Ambrose turnt, aber ich denke, es wird einen Turn geben in dem Match.
Ja,
normalerweise von Dolph Ziggler, aber ich denke einfach schon, dass die allein schon jetzt nach der Draft wollen die ein bisschen Aufmerksamkeit. Einen von beiden Titeln werden sie wechseln lassen, und zwar überraschend.
Ja gut, Universal wechselt halt nicht, ne? Wird halt der erste gecrowned.
Ja, weiß, wie ich das meine. Ja.
Okay, Sasha Banks gegen Charlotte ist klar, da wissen wir alle, wer gewinnt, ne?
Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwer.
Nein, Sasha Banks.
Sasha Banks.
Ja.
Weil die muss jetzt gepusht werden.
Ja, eigentlich ja. Wenn du
das jetzt machst, dann ist es zu spät.
Ja, aber ich weiß
nicht. Nein, aber es ist halt wirklich klar,
dass Sasha Banks als Babyface so ätzend.
Warum?
Die lacht so viel. Die ist nicht the Boss, sondern die ist the Boss, weißt du?
Ja, das ist echt.
Ja, aber was willst du machen? Charlotte kannst du aktuell gar nicht mehr hören.
Nee, ich will auch gar nicht hören, die sollen Titel wieder kriegen.
Ich finde, Charlotte sollte erstmal, ich weiß nicht, der
hört sich Charlotte sollte
mal ein bisschen weg. Findet ihr eigentlich auch, dass Charlotte, seit die von NXT weg ist und bei WWE, dass die deutlich immer untrainierter wirkt? Das ist mir jetzt die letzten Matches mal mehr aufgefallen. Vor allem, weil ich mir dann letztes Mal von NXT dann zwei angeschaut hatte, wo die irgendwie krassen Sixpacks und Co. hatte. Und jetzt wirkt die halt schon, ja, du siehst halt manchmal Bauchwald und so weiter und Sixpack gar nicht mehr. Ja, das gut, ist schon ein krasser Unterschied ist körperlich zu damals.
Okay, keine Ahnung, habe ich noch nie drauf geachtet.
Frauen mit Sixpack machen mehr Angst.
Darum geht's nicht, aber ist halt schon irgendwie, weiß nicht, ob das vielleicht an den vielen Reisen liegt oder so, aber auf jeden Fall wirkt sie deutlich weniger trainiert.
Jetzt kommt zwei Match, also die letzten beiden Matches, da weiß ich echt nicht, wer gewinnt. Mist gegen Apollo Crews. Ja, guck mal, die pushen Apollo Crews, die können dem genauso gut den Titel geben oder sagen, Apollo Crews, wir brauchen dich nicht.
Ja, Apollo Crews, der wird's noch nicht schaffen. Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Also, er wird's demnächst mal schaffen, aber das ist jetzt quasi so ein Anschnuppern, von wegen so Anteasern, ja, der könnte was Größeres werden.
Dann sage ich, Crews gewinnt.
Aus Prinzip.
Ja, für Apollo Creed, deswegen.
Nee, ich glaube, das wird The Miz müsste das eigentlich machen.
Und Cena gegen Styles.
Ach, ich hoffe Styles.
Ich hoffe auch
Styles. Wenn sie nicht Styles machen, dann. Ich fand ja schon das beim ersten Match furchtbar. Ich will vor allen Dingen keine Eingriffe mehr sehen.
Nee, eben, also. Ich hoffe,
ich möchte einen clean Sieg von Styles haben.
Ja.
Und zwar ein langes Match bei den beiden. Und zwar ein gutes Match.
Ja, ja. Mit krassen Moves, wo du denkst, oh, wow, nicht schlecht.
Ja, der Kampf war ja auch gut zwischen den beiden. Der erste war ja schon super. Ja, ist dann doof geendet. Aber
ich finde, Interceptions machen halt immer so Matches kaputt.
Das heißt übrigens Interference und nicht Interceptions.
Ach, ich bin immer bei Fußball. Ich bin ganz bei FIFA.
Das Problem bei Interference ist, wenn die auch noch scheiße ausgeführt werden.
Ja.
Du kannst die halt gut ausführen oder schlecht. Wenn du das schon 20 Kilometer gegen den Wind riechst.
Das ist ein bisschen blöd.
Ja.
Vor allen Dingen jetzt, wenn jetzt wieder passieren sollte, wer nimmt denn das dann noch ernst?
Ja,
eben. Also das ist für mich meiner Meinung nach schon ein Match, was ein Scheideweg für AJ Styles sein kann.
Und
kann da sehr, sehr viel kaputt machen. Selbst wenn er in ein Loch fallen würde, würde er natürlich nach und nach wieder rauskommen. Aber der Typ ist zu gut, um dass er jetzt quasi echt seinen Impact verliert.
Dass ich jetzt darüber lache, es tut mir sehr leid. Wie gehypt seid ihr denn für den
Event? Was hast du denn hier gegen... Willst du das Styles im Loch?
Nein, ich habe mich darüber gelacht. Ich hab über Kai gelacht. weil er Scheide gesagt hat.
Kindergarten.
Ja, das tut mir leid. Es ist schon spät. Man muss dazu sagen, wir haben es mittlerweile 22:30 abends. Und
ja, wir sind durch.
Wir sind durch. Wir müssen alle ins Bett und brauchen eine warme Milch mit Honig.
Genau, wir müssen alle ins Bett.
Ja, wie gehypt seid ihr denn auf den Event eigentlich? Also
ich habe richtig Bock. Ganz ehrlich, Dolph Ziggler mal wieder im Titelmatch zu sehen, freut mich, weil ich mag Dolph Ziggler. Sasha Banks gegen Charlotte. Ich habe ganz oft gesagt, ich finde Frauenwrestling mega langweilig, aber das Match habe ich gedickt. also auch schon bei Raw, das habe ich geguckt. Also ich habe das gedickt, weil Charlotte halt ein dick, also du weißt, ne, weil die halt männlich aussieht. Brock Lesnar gegen Randy Orton. Ich hoffe, ja, wir sehen F5 into RKO. Das finde ich richtig geil.
Halte ich nicht für unwahrscheinlich, jetzt wo du es sagst?
Jetzt, wo du es sagst?
Wie geil, das wäre doch ein AKO in ein F5.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Also das wäre zumindest mal eine Kraftdemonstration so dergleichen.
Ja, ein bisschen so wie beim Superman-Punch, ne? Wo der dann auch einfach gefangen hat. Das war auch nicht schlecht.
Ich muss ja sagen,
ich kann diesen Punch nicht mehr... Ich finde den Move so geil an sich.
Der ist wirklich aber geil,
wenn du den, ne, 2000 Mal bringst... Das nervt ja irgendwann.
Es geht, wenn er seine Faust so auflegt, dieses Zack, Zack. Sieht ein bisschen aus wie andere Sachen. Ja,
oder am besten lag für dich fiss ich jetzt.
Und Finn Balor gegen Seth Rollins, da erwarte ich ein richtig krasses Match.
Ja.
Ich glaube, wrestlerisch könnte der SummerSlam richtig, richtig stark sein.
Ja.
Aber ich bin nicht gehypt, aus dem einfachen Grund, ich traue der WWE aktuell nicht zu, dass sie das durchzieht, was sie momentan so gut macht. Ich hoffe es, falls ja, könnte es einer der stärksten SummerSlams werden. Aber die Frage ist, wird das Potenzial genutzt?
Ich
sag
mal so, die Stärke des Events entscheidet sich eigentlich nicht an dem Outcome. Also wenn das Match gut ist, weißt du?
Nee, ja, aber die Freude ist ja dann doch schon größer, wenn...
Ich find's halt immer nervig, wenn so Leute sagen, was, Dean Ambrose hat nicht gewonnen, das Event war richtig scheiße. So, weißt du, das ist halt immer blöd.
Nein, ja, klar. Also ich denke mal, bei uns geht's schon darum, waren diese 3 oder 4 Stunden unterhaltsam oder nicht?
Eben, weil gerade 4 Stunden ist ja schon ein starkes Stück.
Ich wollte gerade sagen, es wird jetzt echt, also wir haben jetzt bis jetzt sind 6 Matches, die wir bis jetzt hier haben. Wir nehmen den Podcast ein bisschen früher auf. Ich bin halt auch nicht so wirklich gehypt. Also zum einen gefällt mir halt Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler nicht so wirklich. Also ich finde, Dolph Ziggler hat da nach dem, was die mit ihm gemacht haben, nichts zu tun. Bei Sasha Banks gegen Charlotte kam mir der Titelwechsel zu früh. Bei Lesnar gegen Orton finde ich eigentlich geil. weiß aber nicht genau, ob das ein guter Kampf wird.
Aber du hast auch ein bisschen Schiss, dass die Orten den Sieg geben, ne? Als
ja, also jetzt gerade nach dieser
Mega-Promo da, die abgerissen hat bei Battleground, die ja
die geben
Geschichte Orten eingeht als beste, emotionalste Promo aller Zeiten.
Also ganz ehrlich, Orton wird das Ding nicht gewinnen. Lesnar wird sich nicht hinlegen für Randy Orton.
Ich weiß es nicht, aber ich habe auch Angst davor, dass John Cena und AJ Styles halt ein guter Kampf wird, bei dem am Ende John Cena gewinnt. Und ich weiß es nicht. Also ich freue mich halt wirklich sehr auf Finn Balor gegen Seth Rollins.
Ich das mich so. Auch.
Das also krass. Super GAU wäre, aber wirklich, wenn das Ding abschließt mit Cena, der clean gewinnt.
Ja.
Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte beim SummerSlam. Da habe ich auch keinen Bock drauf.
Ja, da würde ich auch kotzen, mal ganz gepflegt im Strahl.
Gegen den Fernseher.
Gegen den Fernseher.
Einfach so, nee, aber, hier,
hast du jetzt ich hab einen Curve-Fernseher, weißt du, das rutscht dann einmal so rum.
Geil.
Phew. Gib ihm. Ich meine, vom Potenzial her ist das halt wirklich sehr gut.
Ja.
Weil es halt schon interessant ist, dass man sieht, so die Matches, auf die man sich am meisten freut, sind meistens mit Leuten, die erst relativ frisch dabei sind. Ne?
Ja, aber das ist halt auch der Reiz, der eigentlich gerade beim WWE-Produkt ja gerade herrscht, einfach dadurch, dass du halt eben so viele neue Leute hast, sind die Matches einfach frisch und so, ne?
Apropos, wir sind ja beim SummerSlam-Podcast, nicht bei SummerSlam 2016. Deswegen meine Frage, würdet ihr lieber den SummerSlam so wie jetzt behalten, also in der Halle, wo die halt touren, oder möchtet ihr lieber, dass man beim SummerSlam sagt, das war ja mal ein Gesprächsthema, dass die den SummerSlam als zweiten großen Event aufbauen wollen, wie WrestleMania, inklusive Fanfest-Wochenende und im Stadion?
Fände ich geil.
Besser.
Würde doch besser passen, oder?
Ja, finde ich auch. Also allein damit du diesen Big Four oder dem zweiten richtig großen Event auch ein bisschen mehr Bedeutung noch beimisst. Ich finde das super. Also ich bin großer Freund von Open-Air-Veranstaltungen, Open-Air-Wrestling-Matches. Weißt du, es ist August irgendwie, warum soll man da keine Open-Air-Veranstaltung machen?
Finde ich geil. Es würde auch von den Fans angenommen werden, also wirklich so quasi eine zweite Woche
im Jahr. Ja, klar.
Total.
Wenn du mal guckst, wie schnell die Dinger ausverkauft sind.
Ja. Ich hätte auch Bock. Ich meine, vor allen Dingen, es würde halt sich anbieten wegen SummerSlam. Ja. Ich verstehe halt eh nicht. WrestleMania ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, WrestleMania sehe ich lieber in der Halle. Oder zumindest im Stadion mit Dach. Aber SummerSlam hätte ich gern wirklich mit Sonnenschein anfangs, wie bei 92, wie wir sagten. Und dann abends dunkel.
Ich fand ja auch sowas wie Tribute to the Troops geil, weil es halt meist Open Air war.
Wollt ihr nicht sowas wie Bash at the Beach haben, die dann wirklich am Strand stattgefunden hat und das war irgendwie 40 Grad und die Wrestler konnten sich nach 2 Minuten nicht mehr bewegen, weil sie so
geschwitzt waren. Ja, und es gab ja auch so viel Crowd.
Und alle kamen Sonnenbrand.
Und es war Sand im Ring und keiner wollte bumpen, weil das wehgetan hat und so ein
Kram. Nein, aber es gab ja noch Schlimmeres. War das Bash at the Beach mit, war das später, oder? Mit den Motorrädern.
Es war Hawkwild und
Drumherum die ganzen Motorräder waren, du einfach nur dachtest, wo bist du gerade hier?
Ja, das war schon.
Ja, aber so Stadion SummerSlam vielleicht mal 2017, das wäre doch mal wirklich was Schönes. Irgendwie fettes Stadion, wo man weiß, vielleicht New York oder so, wo die Crowd richtig abgeht.
Also ich hätte nichts dagegen. Ich finde sowas grundsätzlich der Atmosphäre halt extrem zuträglich und vor allem, es gibt der Veranstaltung einfach einen besseren Look, finde ich, einen eigenen Look und das macht es dann schon ein bisschen schöner.
Es wird halt auch, wie gesagt, passen, weil es halt SummerSlam ist. SummerSlam Open Air.
Find ich vor allem, was du drumherum alles machen kannst, weißt du, mit Events.
Grillfest, Events Barbecue.
WWE Grillfest, Barbecue, boah.
Kann endlich Kane wieder das Inferno-Match auspacken.
Ja.
Und die Sonnencreme. Da kommen die Wrestler in Sonnencreme raus.
Genau.
Ja, nee, aber ich denke, so ein zweites großes Event im Jahr hätten wir, glaube ich, alle nichts gegen einzuwenden. Nee, wenn wir jetzt eh schon vier Stunden haben als Event, warum denn dann nicht noch ein bisschen dran? Andererseits, wir kriegen ja noch ein NXT-Event davor, im Prinzip. Also es gibt wieder jede Menge Wrestling an diesem Wochenende und auch da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Shinsuke Nakamura gegen Samoa Joe steht ja unter anderem auch noch an.
Oh ja, das wird, glaube ich, richtig krass.
Und das wird brutal.
Da freue ich mich extrem drauf als alter Strong-Style-Anhänger und als Mensch, der jedes Mal immer noch eine Gänsehaut bekommt, wenn Shinsuke Nakamura reinkommt.
Boah, dieses Team, ne? Wird bestimmt unterbrochen, weil irgendeiner von beiden blutet.
Ja, wirklich.
Ich hoffe nicht. Nein, aber ich glaube, das wird ein gutes SummerSlam-Wochenende mit richtig viel gutem Wrestling und zumindest hoffe ich auch, dass AJ Styles nicht gegen John Cena verliert.
Ja.
Gutes Schlusswort.
Ja, wirklich, unterschreibe ich so.
Ja, und dann, genau, damit beende ich dann auch hier die lustige Runde zum SummerSlam. Bedanke mich bei meinen, wie immer, kompetenten und wundervollen Kollegen.
Also von außen her.
Genau. Und ja, ich bedanke mich bei euch allen zum Zuhören, fürs Zuhören und schaut mal bei uns bei Facebook vorbei. Hört vielleicht noch ein paar alte Ausgaben, die wir hier aufgenommen haben. Die Attitude-Ausgabe zum Beispiel. Anderthalb Stunden geballte Liebe.
Genau.
Und Hass.
Und Hass und ganz viel Hulk Hogan.
Und Möse.
Genau. Okay, wir machen jetzt den Schluss und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Viel Spaß beim SummerSlam.
Jo, viel Spaß. Ciao.